So, Tim, du möchtest uns heute Abend was Leckeres mixen.
Ja, jeder mixt sich selber was nach seiner, wie nennt man das?
Gusto. Fasson. Nach seinem Gusto.
Oder so, das stimmt. Na klar, das bietet sich doch an. Ich hätte Bock. Eis haben wir da, Angostura haben wir da, ein bisschen was Süßes haben wir da und einen guten Sazerac Rye.
Klingt sehr gut.
Das schreit förmlich nach Old Fashioned auf Jörg Meyer Art.
Ja, der Dutch Kakao, der muss auch mal wieder genutzt werden.
Das stimmt, bevor das Zeug schlecht wird. Obwohl da so viel Zucker drin, ich glaube.
Zucker und Alkohol, ich glaube, der hat ja auch 30% oder so.
Echt? Dann sind es wahrscheinlich 70, 30 ja. Zucker, Alkohol.
Ja, ich weiß es gar nicht, wie viel er hat.
Obwohl, der fehlt ja noch. Wahrscheinlich.
Vielleicht sind es auch nur 20, keine Ahnung. Aber der war auf jeden Fall im Kühlschrank, von daher sollte der sich gut gehalten haben,
die Zeit. Ja, ja, ja. Sehr schön. Na dann, reich mir mal ein Glas rüber.
Ja. Ein schönen Glenfiddich-Tumbler.
Herrlich. Ja, wir bauen die jetzt einfach mal direkt im Glas, würde ich sagen. Auf diese Profi-Variante mit Rührglas und so weiter können wir, glaube ich, sehr gut verzichten. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass das auch vollkommen in Ordnung geht, wenn man sich ein Old Fashioned selber in seinem Glas baut und nicht dann extra noch abseit auf frisches Eis.
Ich glaube, die Profis, die machen das in der Bar natürlich auch für die Kunden mit ein bisschen Show und so, aber zu Hause für einen Heimbedarf.
Genau.
Da glaube ich ganz entspannt.
Also ich nehme jetzt hier einfach mal einen großen Eiswürfel für mich und knall mir hier so nacheinander so ein paar Sachen rein und würde als erstes mal anfangen, mir den Sazerac hier mal aufzumachen. Das sieht auf jeden Fall, eine schöne Flasche ist das. Und nehme hier, das ist ein Barmaß mit 40 Millilitern. Naja, dann nehmen wir hier einmal 4 cl. Whisky und einmal, hoffentlich bleibt mir noch was übrig. Na, ich mache mal insgesamt mit 5, der muss ja nicht so groß werden. Zack. 5 cl Whisky und dann so, naja, nicht ganz ein ganzes cl vom Dutch Kakao. Da nehme ich ein ganzes cl, müsste man eigentlich probieren. Vielleicht nimmst du ein ganzes, oh ne, machst du es süßer?
Ich mag das eigentlich nicht so süß.
Na, dann nimmst du ein halbes cl. Ich würde auch nicht gleich ein ganzes irgendwie nehmen.
Also ich nehme jetzt einmal 4 cl, haben wir gesagt. Right?
Ja. Und dann nochmal eins oder zwei. Also insgesamt, ich habe ganz...
Du hast gesagt, zwei gesagt, nochmal oben drauf.
Dann ja, laut offiziellem Rezept ist, glaube ich, 6 cl Whisky und dann 1 cl, wenn es faul machst mit Zuckersirup, dann 1 cl Zuckersirup.
Oh, 6 cl, ist schon mal gut. Finde ich sehr angenehm. Also... Ja. Was machen wir? Wir haben hier natürlich unsere Sample-Set-Flasche, Sazerac Rye, Straight Rye Whisky, der mit 45% in die Flasche gekommen. Der Tim sagte vorhin schon, eine wunderschöne Flasche. In Deutschland mit 75 cl im Glas.
Stimmt, die Flasche Behälter. Ist relativ groß.
Ja, wobei interessanterweise der Füllstand abgeklebt ist hier. Mhm. Also man gar nicht sieht, wie viel drin ist. Da ist ein Aufkleber drüber.
Ich habe jetzt noch drei Dashes, also drei Spritzer Angostura Bitters in mein Glas gegeben und rühre jetzt einfach mal das Ganze richtig schön kalt.
Und ich finde auch, diese Sazerac Rye Flasche, die erinnert mich so ein bisschen an so einen Saloon.
Ja, das stimmt. Könnte auch in einem Film gut verwendet werden.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Schirm, wie so ein alter Lampenschirm.
Ach so, meinst du das?
So, ne? Und diese Schrift ist so sehr Oldschool-Western-mäßig.
Ja.
Deswegen finde ich das mit dem Holzkorken oben und so in diesem dunklen Kirschholz, erinnert mich irgendwie sehr an Western.
Die Flasche ist auf jeden Fall wunderschön. Da gebe ich dir recht. Ich finde die echt cool. Die sieht in der Bar gut aus. Und schenk uns doch trotzdem jeweils mal einen CL zum Pur-Probieren nebenbei noch ein, dass wir den nochmal so probieren können, nicht nur im Cocktail.
Ups, das war ein bisschen viel, glaube ich.
Ja, ich habe jetzt bei mir nicht ganz einen CL Dutch Kakao reingemacht, weil das, glaube ich, sonst ein bisschen zu süß wird. Ich mag es auch ein bisschen kerniger.
Ich habe jetzt noch was drin lassen. Kann man den Dutch Kakao im Zweifel nochmal probieren nachher?
Ja, na, du bist ja Fan, ne?
Ich mag das gerne.
Zum Pur-Trinken auch?
Ja, ja, ich kann es auch. Also ich mit dem Eiswürfel oder so lecker. Auch cool mit ein bisschen Sahne drüber, dann hast du halt Baileys.
Ja. Ah.
Und mit Gin, dann bist du irgendwo, oder Wodka, dann bist du irgendwie beim Dude hier. Wie heißt der Typ?
White Russian?
Ja, so ungefähr.
Okay. Mit Gin? Nee, Wodka, wenn
dann. Eigentlich mit Wodka. Ja. Ich habe kein Wodka hier. Muss da eben Gin
rein. Oh Gott, Oliver Behnen.
Was ist das dann? Gin Alexander oder so? Ja,
ich habe jetzt.
Sahne? Gin mit Sahne?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist ein Gin Alexander. Du weißt das nicht und ich weiß das. Das kann doch gar nicht sein.
Es ist doch gut, wenn du das weißt. So, ich habe jetzt so lange gerührt, bis hier mein Glas von außen schön beschlagen ist. Und jetzt fülle ich den Rest einfach nochmal mit Eis auf.
Spritze Angostura bitte muss noch rein bei mir.
Das muss bei dir rein, bei mir ist der schon drin.
Okay.
Genau, ich habe mir jetzt hier nochmal einen frischen Eiswürfel oben mit reingeknallt. Damit der schön kalt ist. Schmelzwasser im Übrigen ist alles, ne? Ich finde, bei solchen Cocktails wie Old Fashioned, da macht erst der Whisky dann richtig schön auf. Das ist ja, ich habe letztens irgendwann, ich glaube ein YouTube-Video oder sowas gesehen, und da stand drin, ein Old Fashioned ist kein Cocktail, sondern eigentlich nur eine Art Whisky zu trinken, was ich ganz geil finde. Oder ja. Hast du das erzählt? Ich weiß es nicht, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt und das finde ich ist eine sehr schöne Analogie irgendwie so, dass man sagt, so, das ist kein Cocktail, es ist halt der alte Weg, wie man wahrscheinlich dann in den USA teilweise Whisky getrunken hat. Ist ganz geil.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass in diesen, dass das ja Hot Countries sind. Mhm. Ne? Und da weiß ich gar nicht, ob man dann immer so den Whisky so straight trinkt, sondern in dem Moment, wo man die Möglichkeit hatte, Eis herzustellen,
ja,
oder verfügbar zu machen in den Bars oder dann sogar auch zu Hause, hat man die Drinks sich, glaube ich, eher weggekühlt, als die dann zimmerwarm zu trinken.
Ja, also das ist ja sowieso, bei uns in Deutschland beschwert man sich, wenn man irgendwo, oder zumindest kenne ich das noch, dass man sich beschwert hat, wenn man in seinem Drink Eis hatte, sei es jetzt in der Cola oder so, ne, oder im Wasser, haben sich teilweise die Leute beschwert, dass da Eis drin ist, weil es natürlich dann, Olli gibt mir hier gerade noch eine Zeste einer Zitrusfrucht, um die ein bisschen darüber auszudrücken. Ne? Wir wollen natürlich auch so ein bisschen dazu passendes, die Öle auf jeden Fall der Zeste, dann vielleicht nochmal den Rand ein bisschen mit einreiben, dass man das mit hat. Und das gibt eine fantastische, ein fantastisches Aroma.
Alter, sind wir spleenig heute.
Geil. Wo sind wir denn eigentlich, Olli?
Wie, wo sind wir?
Na, in was für einem Format?
Wollen wir anfangen?
Na los. Die Leute haben doch keine Ahnung, die denken, wir sitzen hier irgendwo in, weiß ich nicht.
Irgendwo in Leipzig.
Ach so, stimmt.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Und ein bisschen über Cocktails vielleicht.
Und vielleicht ein bisschen über Cocktails. Zumindest wollen wir einen trinken.
Genau. Ihr habt es ja gerade schon mitbekommen, wir haben uns hier gerade einen schönen Old Fashioned hingestellt. Olli hat übrigens echt cooles Eis, richtig fette, klare Eiswürfel. Respekt dafür. Finde ich sehr, sehr gut. Dass du hier damit schon aufwartest, weil das ist ja auch wieder eine Wissenschaft für sich, wenn du so in den, gibt ja auch nicht nur Whisky-Gruppen irgendwo bei Facebook und sonst wo, sondern auch Cocktail-Gruppen, und da gibt es teilweise Threads, wo du einfach nur darüber liest, wie stellt man die besten Eiswürfel her, welche Eiswürfel sind für welchen Drink am besten, muss das Eis denn klar sein oder darf es auch ein bisschen cloudy sein und. Ist total interessant, aber das ist mir dann ein bisschen, mir reicht das, danke. Ein bisschen zu nerdy schon wieder dann. Aber das ist natürlich auch eine ästhetische Sache, ne? Und Eis ist natürlich für Drinks sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade schon gesagt, Schmelzwasser ist alles. Besonders bei Drinks, die halt wirklich nur eine Spirituose oder nur aus alkoholischen Getränken bestehen, wo jetzt unalkoholischer Anteil mit drin ist, wie ein Saft oder sonst irgendwas. Oder eine Sahne oder was weiß ich, wie du vorhin gesagt hast. Die leben dann natürlich vom Schmelzwasser, der macht den Drink auf und frisch und fruchtig und eröffnet da leckere Geschmackswelten.
Sehr gut. Totaltankstelle. 2-Kilo-Sack, 1,99.
Beste. Und da muss ich gerade lachen. Das ist übelst gut. Ich habe letztens den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört. Wie heißt der nochmal?
Fest und flauschig.
Fest und flauschig. Und da ging es auch darum, dass es inzwischen in Deutschland salonfähig ist, als Mitbringsel beziehungsweise auch als Geschenk, wenn du irgendwo hinkommst abends zu Freunden, einfach einen Sack Eis mitbringen. Und dann danke. Fand ich richtig gut. Ist auch wirklich so. Ich würde mich drüber freuen.
Cooler als ein Blumenstrauß auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also so ein Sack Eis geht auf jeden Fall klar. Ah, das sieht gut aus hier. Mein Glas ist von außen schön beschlagen. Da seht ihr schon, dass es, ihr seht es natürlich nicht, ich sehe das. Aber ich mache gleich mal ein Foto davon.
Ja, wollte ich gerade sagen, hier, Mr. Instagrammable.
Mr. Instagrammable nicht. Oh, weißt du, was mir letztens passiert ist? Mir ist mein Telefon runtergefallen und seitdem, jedes Mal, wenn ich es anschalte, rastet mein Display aus und wird auf einmal giftgrün und flackert. Und wenn ich irgendwo im Dunkeln sitze, kriegst du erstmal direkt die volle Breitseite an Helligkeit ins Gesicht. Das geht gar nicht.
Heißt, du brauchst ein neues Telefon.
Das heißt, ich brauche ein neues Telefon, ja.
Ja, so ist das. So technische Geräte, die müssen irgendwann auch erneuert werden.
Das Doofe ist, eigentlich ich behalte mein Telefon sehr, sehr lange und nutze das in der Regel nicht nur die 2 Jahre, man kriegt ja nach 2 Jahren meistens ein neues, sondern versuche das eigentlich 4 Jahre zu nutzen. So, und jetzt sind aber genau die 2 Jahre rum, ich würde jetzt sowieso ein neues bekommen, was ich aber immer vermeide zu tun, weil ich es irgendwie auch sinnlos finde. Meistens haben meine Telefone bisher immer noch funktioniert, nach 2 oder 3 Jahren. Ja, und jetzt muss ich mir ein neues irgendwie kaufen, weil das ist leider funktioniert so nicht. Also auch wenn man mal kurz irgendwie drauf guckt, fängt das Telefon erstmal an auszurasten. Cheers, mein Lieber.
Cheers.
Hui. Also wir haben... Entgegen dem Originalrezept hier, anstatt einer Orangenzeste, haben wir natürlich eine Zitronenzeste genommen. Kann man auch machen, wenn man nichts anderes im Haus hat. Ist ein bisschen aggressiver, nicht ganz so rund. Geht so, dadurch, dass Dutch Kakao hat natürlich Schokolade, ne? Da würde wahrscheinlich Orange ein bisschen besser dazu passen, auch zum Rye.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt bei dem Minimum, was ich reingemacht habe, ist der Dutch Kakao nicht stark. Ich überlege fast nochmal ein bisschen nachzugießen bei mir.
Kannst du ja tun. Das ist ja das Schöne, dass man zu Hause das auch irgendwie nachtunen kann. Und man muss natürlich erstmal sein Lieblingsmischverhältnis finden. Ja, komm. Ich nehme auch nochmal
zu spät.
Ein bisschen, obwohl eigentlich ist es ganz gut. Ich warte mal noch. Ich schütte mir mal nichts hinterher.
Du müsstest dir noch was aus der Flasche nehmen.
Nö, alles gut. Steht. Ja, ist schön, schön kernig. Ja, das Wort mag ich dafür.
Tick zu kernig.
Ja?
Gerade, ja.
Doch. Lecker. Schön. Erfrischend. Coole Farbe vor allen Dingen.
Ja, der sieht wunderbar aus, ne?
Ja.
Ich habe hier so ein, mir vor 2, 3 Wochen eine Flasche Glenfiddich 12 gekauft.
Ah, das hast du erzählt, glaube ich.
Habe ich das im letzten Podcast erzählt?
Ja.
Und da waren 2 Gläser dabei und das sind sie.
Ah,
die Glenfiddich 12 Tumbler. Schöne Tumbler eigentlich. Die sind
das ist witzig. Du hast jetzt quasi Oktober, okay, Oktober ist fast vorbei, aber seit September merkt man das, bringen alle größeren Importeure bzw. Whiskyhersteller gerade diese Geschenksets wieder auf den Markt,
ja,
mit Gläsern. Siehst du gerade in jeder Ecke Glenlivet mit Gläsern, Glenfiddich mit Gläsern. Seit dieser Woche gibt es auch die ganze Diageo-Reihe wieder mit Gläsern. Ich habe jetzt einen Lagavulin 10 mit 2 schönen Gläsern gesehen. Und noch ein paar andere Sachen bei denen auch, weiß gar nicht. Ach, dann gibt es immer den Talisker mit Tasse oder so ein Kram. Gibt es gerade Haufen Geschenksets wieder. Da muss man mal gucken. Da sind eigentlich oftmals ganz, ganz coole Sachen dabei. Ich ärgere mich noch, dass ich damals, gab es immer so ein Geschenkset vom Lagavulin 16. Das hätte ich mir gerne geholt, weil das war cool. Da gab es ein Kochbuch dazu und 2 richtig schicke Gläser. Die waren, also weiß nicht, die sahen, das war eine Mischung aus Nosingglas und Tumbler. Die waren unten relativ spitz, dann ging so eine kleine Ecke rum und dann ging die, also die Gläser waren richtig, richtig schön. Habe ich nicht genommen, halb so wild, aber trotzdem, die Geschenksets waren auf jeden Fall cool.
Geht, also finde ich cool. Also aktuell, das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war so ein Chivas 12. Schöner Standard eigentlich, so wenn man solche Blends trinkt, der geht eigentlich immer. Also unglaublich billig, auch 15 Euro und dann hast du noch 2 Tumbler dabei, ne? Kannst du eigentlich...
Das ist ein Witz, ne?
Das ist eigentlich krass.
Ja, also die Transportkosten, Herstellungskosten.
Ich habe es jetzt nicht mitgenommen, weil ich ja gerade einen Glenfiddich gekauft hatte und dachte, jetzt brauchst du nicht noch den neuen Chivas 12 dahin zu stellen.
Ja.
Aber vom Prinzip ist das echt ein Megaschnapper.
Das stimmt. Nö, sowas kann man immer mal irgendwie, wenn es sowas gibt, gucke ich zumindest immer mal. Ich habe letztens, genau, das ist mir nämlich aufgefallen, gab es ein altes Geschenkset von Old Pulteney und das habe ich aber gekauft sogar. Das hat, ich glaube, 32 Euro gekostet, Old Pulteney 12.
Wo hast du das gekauft? Online oder jetzt im
Store? In irgendeinem kleinen Shop, der eigentlich kein Online-Shop ist, aber eine kleine Online-Präsenz hat.
Ah, okay.
Habe ich den entdeckt und zwar war das ganz außergewöhnlich, es war ein alter Old Poultney 12 in einer 1-Liter-Flasche
ja.
mit 43 Volumenprozenten.
Ja, das klingt nach so einer Travel Retail, einer alten.
Und ne? zwei Gläser dazu. Und das gibt es eigentlich, also weder die 1-Liter-Flasche habe ich irgendwo mit dem 12er gesehen, da gibt es ja so ein paar andere Abfüllungen in der Literflasche für ein Travel Retail. Das sind diese ganzen, weiß nicht, Nice Head.
Es gibt einen Zehner. Es gibt einen Zehner in der 1-Liter-Flasche jetzt mit 40%.
Okay.
Und dann es gibt ja diesen
Single Car, nee, oder 2006er oder irgend sowas, ne?
Genau, das ist sozusagen auch ein 10-Jähriger, aber als Vintage. Mhm. Und der hat aber dann 46%.
Okay. Und normalerweise hat der 12er ja aber 0,7 und 40 Volumenprozent.
Genau.
Und den habe ich mir irgendwann mal einfach so mit hingestellt, weil das war eine hübsche Packung. Zwei nette Gläser von Old Poultney dazu. Ich mag die Brennerei. Den alten 12er kann man sich auch nochmal hinstellen. Das war so, ich habe mir die Flasche damals, als ich in Schottland war, gekauft, als ich in der Brennerei war. Na, als Student konnte man sehen, ich hatte da keine Kohle irgendwie mir für, ich glaube, das war damals schon 2015, 16 war das. Da haben die Single Cars, die du dort Handfüll abfüllen konntest, auch schon 180 oder so gekostet.
2016 warst du noch Student? Mensch, guck an.
Ich war auch 2017 noch Student.
Entschuldige. Ich vergesse mal, wie jung der Tim ist.
Ich habe meine Masterarbeit
ich vergesse mal, wie jung der Tim
2017 fertig gehabt. Ja. Krass, ne?
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, so jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist noch gar nicht so lange her. Und da hat es auf jeden Fall in der Brennerei nicht für mehr als den 12er und eine Tasse gereicht. Aber die Tasse, die benutze ich heute noch regelmäßig. Beste Tasse.
Ja, sowas ist doch cool. Also so ist doch eine mega schöne Erinnerung.
Ja.
Also von daher, ich finde so Sets mit Glasware oder so auch mal ganz cool. Nicht, dass ich jetzt von jeder Brennerei unbedingt Gläser haben muss oder sowas. Aber wenn die nice sind und ob das nun Tumbler sind, dann kann man die so benutzen oder auch Nosing-Gläser oder was auch immer. Ich finde das ganz lustig.
Ja.
Ich hatte mal einen total schönen McKellen-Tumbler, der ist mir aber dann kaputt gegangen.
Den hatte ich doch letztens hier noch.
Ja, der ist mir runtergefallen beim Abwaschen. Aus der Hand gerutscht, ins Waschbecken geknallt und zerplatzt.
Schlecht.
Ja, ein ganz großer, schwerer Tumbler mit Eichstrichen, 2 und 4 CL. Mhm. Und der lief so oben nach oben zu. Also dicker Glasboden, groß wie ein Tumbler und der lief so ein bisschen konisch nach oben zu.
Ja.
Der war cool.
Ich mag es, also Gläser finde ich sowieso, da eigentlich müsste man mal eine ganze Folge nur über Gläser machen. Diese ganze Sache überhaupt, aus was für Gläsern wir trinken und so weiter. Ich probiere da immer gerne wieder neue Sachen aus und bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich das doch ist, aus was für Gläsern wir trinken und wie unterschiedlich dann auch die Aromen sind, die dann teilweise rauskommen, ne? Ob du nun ein breiteres oder schmaleres Glas hast, groß oder klein und. Wenn du jetzt, du kannst ja ein ganz normales Nosing-Glas nehmen und daneben den Premium-Snifter von, was ist das, Spiegelau stellen oder hast dieses 1920 Blenders-Glas, das sind ja alles komplette Welten oder lässt dir von Olaf Tappert dein mundgeblasenes Glas mit Initialen oder sowas herstellen, das ist ja schon total abgefahren. Da kannst du ja schon wieder eine Wissenschaft draus machen. Und das heißt, und du kannst einen und denselben Whisky aus verschiedenen Gläsern probieren und der schmeckt überall so ein bisschen anders.
Mhm.
Oder riecht zumindest überall ein bisschen anders. Schmecken wir da gleich.
Das wäre obwohl.
Nein, ja. selbst die Abrollkante, wo trifft der Whisky auf deine Zunge? Das ist ja beim Wein schon eine totale Wissenschaft, habe ich letztens gelernt. Ja, witzig.
Und aufgrund der Glasform ziehst du natürlich auch anders Luft beim Trinken. Das heißt, das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle, wie viel Sauerstoff damit gleich reinkommt.
Ja, es gab irgendein Glas, das Blendersglas, ne, wo viele Leute überhaupt nicht mit umgehen können, weil die Nase einfach stört. Die können nicht richtig damit.
Es ist aber auch schrecklich. Ich finde es auch anstrengend.
Ich finde das Glas total geil, wenn du deins loswerden willst.
Hier. Nein, ich habe alles gut. Ich benutze das ja auch mal.
Ja.
Aber und fürs Nosen ist das ja auch super, aber das ist kein schönes Trinkglas einfach.
Aber für
das
ist so anstrengend. Tatsächlich für so alte Blends, die man ab und zu mal irgendwo kriegt oder so 40, 43 Volumenprozent Abfüllung, die schon ein gewisses Alter haben, ist das Ding perfekt. Da kannst du halt das Maximum irgendwo rauskitzeln, weil der Whisky einfach Platz hat. Aber du musst halt auch immer irgendwie direkt 4 CL einfüllen, damit das überhaupt erstmal so halbwegs ausgefüllt ist. Riesenglas.
Geht eigentlich. Groß finde ich das, glaube ich, gar nicht. Das Blendersglas ist relativ klein, meine ich.
Schon durch die bauchige Form.
Das ist ja mehr eine Kugel eigentlich sozusagen. Das sieht ja aus wie so eine Zwiebel, ne? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich hatte das nicht so groß in Erinnerung. Aber es ist auch egal. Es ist auf jeden Fall so, dass die Trinkgewohnheiten und die Nosing-Gewohnheiten ja auch nicht nur von der Wissenschaft her, also wie man eine Wissenschaft daraus macht, sondern auch von den Vorlieben einfach.
Ja, na klar.
Es gibt Leute, die mögen halt einfach keine Glencairns oder die mögen keine Gläser mit Stiel und wollen deswegen einen Glencairn oder manche sagen, ja, ist mir doch alles egal, ich trinke eh immer aus dem Tumbler.
Mhm.
Von daher. Oder man macht das wie André Lauten sagt, der für jede Brennerei, die der kostet, auch das passende Glas hat. Von einer Distillerie oder aus irgendeinem Geschenkkarton.
Ja.
Das ist dann ja, finde ich auch lustig.
Kannst aber auch in die Kacke greifen, weil das Ding ist, die Gläser werden ja oftmals vom Importeur gemacht. Also bestes Beispiel, Waterford. Da gab es zum Beispiel von, also Kirsch hat da zum Beispiel irgendwann mal, glaube ich, Samples rausgeschickt und da gab es ein Glas dazu. Und das war dieses, was viele kennen, so ein relativ kleines, so diese Signatory Vintage Gläser. Die Form kennt man, wir haben eins hier gerade auf dem Tisch stehen.
Ja.
So, und da stand halt Waterford drauf. Und Waterford selbst hat dann, glaube ich, nochmal welche gemacht, die sehen wieder ganz anders aus. Also nur weil der Name draufsteht, das kann ja jeder draufdrucken.
Ja, ich glaube, also ich kenne Glenmorangie, also Glenmorangie wollte ich jetzt sagen. Glenfiddich, ne, weil wir diesen Glenfiddich-Tumbler haben.
Ja.
Als ich 16 war, habe ich ja oder so, habe ich meinen ersten Glenfiddich 12 getrunken.
Mhm.
Und auch aus dem Tumbler, ohne Eis allerdings.
Ja.
Eis war da nicht willkommen bei dem John, der mir damals diesen leckeren Drink eingegossen hat. Und damals gab es immer ein Tumbler pro Glenfiddich-Flasche mit dazu auch. Da gab es auch schon diese Bundles.
Mhm.
Und das war so eins, das hatte so eine Musterung. Das sah aus wie so ein Kristallglas mit so ganz vielen Schliffen.
Ja.
Als Tumbler. Da stand aber nicht, das war nicht gebrandet von Glenfiddich.
Solche habe ich zu Hause, ich liebe die.
Ne, und da hatten wir das nachher wie 10 Stück oder so, was natürlich dafür spricht, wie viele Whiskyflaschen der John da immer mitgebracht hat. Oder 8 Stück, ich weiß nicht, wir hatten auf jeden Fall mehrere von. Und deswegen finde ich auch den Tumbler eigentlich eine coole Sache, auch für Whisky, ist okay.
Finde ich auch, also ich bin da vollkommen schmerzfrei, jeder trinkt seinen Whisky aus dem Glas, wo er es mag. Ich habe zum Beispiel, als ich auch in Schottland war und du saßt da an der Bar, die meisten haben tatsächlich ihre Whiskys nicht aus einem Nosing-Glas getrunken, sondern eher aus so ganz kleine, schlanke Gläser. Ist wie ein Mini-Tumbler, also schmaler als ein Tumbler, ein bisschen flacher als ein Tumbler. Eher so ganz kleine, niedliche Gläser waren das.
Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Frage an, auch was man trinkt. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, wenn du jetzt irgendeine alte, seltene, kostbare Spirituose hast, einen alten Blend oder auch einen alten Whisky, dann haust du dir den nicht in so einen Tumbler, die 3cl oder 4cl, die du hast.
Ja.
Sondern das genießt du dann im Nosing-Glas. Aber wenn du in der Bar bist und es gibt da einen Chivas 12 oder einen Glenfiddich 12 oder was auch immer so in der Liga und die haben halt keine Nosing-Gläser, sondern nur Tumbler, finde ich das jetzt weniger dramatisch.
Wo wir gerade bei Tumblern sind, ein Tipp von mir, was für Tumbler geil sind, also wo ich mir vielleicht auch mal wieder, das heißt mal wieder mal ein Glas oder ein oder zwei hinstellen würde. Es gibt diese Spey-Gläser, ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt es zum Beispiel bei Aberlour. Die haben die, sind so im Endeffekt ähnlich wie ein Glencairn, nur eher geformt, wie so eine leichte Tulpe.
Ja.
Aber halt mit einem Stumpen.
Mhm.
Und das Ding gibt es auch in groß als Spey-Tumbler, heißen die.
Okay.
Die sind richtig schick und die sind halt Tumblerform, aber trotzdem nach oben hin verjüngt. Ein Tumbler normalerweise ist ja eher nach oben hin weit offen.
Ganz gerade, genau.
Genau, oder gerade hoch. Und die sind nach oben hin so ein bisschen verjüngt und die sind ganz cool, lässt sich gut draus trinken, man kann da auch mal einen Cocktail drin machen, also das ist eine schöne Hybrid-Variante, würde ich sagen. Und da kannst du halt, wie gesagt, auch so deine Hand drumlegen irgendwie, das ist ja das Schöne, ne, beim Tumbler, so dieses, die ganze Hand drum, die Handwärme wirkt richtig, wenn du so ein bisschen, oder selbst mit Eis jetzt hier bei uns, ne, das funktioniert ja auch echt gut, kühlt meine Hand auf jeden Fall gerade schön.
Ja, also auch dieses schwere Gefühl und so, das ist schon schön, ne? Hat schon was Wertiges,
aber deswegen
so in der Hand hält.
Deswegen mag ich zum Beispiel die Glencairns, weil die haben genau das, dieses was Schweres. Ich weiß, viele mögen die nicht, weil die eben keinen Stiel haben.
Genau.
Die haben Stiel, so mein, aber keinen Stiel.
Ich mag auch lieber mit Stiel.
Es kommt drauf an, das ist so ein Laune-Ding. Ich habe Glencairns und ich habe Glencairns mit Stiel.
Stimmt, deine Rumgläser, ne, waren das?
Genau, gab es mal von Zacapa.
Zacapa.
Ron Zacapa.
Zacapa.
Gab es mal Nosing-Gläser und das waren, also die Form ist 1:1 ein Glencairn, nur mit Stiel unten dran. Hm. Das ist genau perfekt.
Nice, perfekt. Das ist cool, naja, auf jeden Fall.
Aber was wir hier gerade noch haben, nebendran im Übrigen, schönes Nosing-Glas von der Leipziger Whisky-Messe. die im Übrigen im kommenden Jahr wieder stattfinden darf, mein Lieber. Was richtig, richtig cool ist. Also die Genehmigung wurde erteilt von der Stadt und am 25. und 26. Februar findet die Leipziger Whisky-Messe im Da Capo in Leipzig-Plagwitz im alten, wunderschönen Industriemuseum statt. Ihr erkennt das Gebäude daran, dass da einfach mal eine riesengroße alte TU oben auf dem Dach steht, also ein großes DDR-Flugzeug. Freue ich mich drauf.
25., 26., da sollte auf jeden Fall auch die Winterferien hier in Sachsen vorbei sein, ne?
Ja, ich muss, ja.
Weil ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren oder so, irgendwann haben sie es auch mal richtig schön in die Winterferien gelegt.
Ja.
Da war echt? Ich irgendwie, ja.
Stimmt, da warst du immer, nee, du warst ja nie bei der Leipziger Whisky-Messe. Wenn, dann kamst du aus dem Winterurlaub gerade wieder am Sonntag und bist dann irgendwie, oder nee, am Samstag und bist dann nochmal ganz kurz hin oder so, ne?
Ja, ja, irgendwie so, genau.
Das hat immer nicht so richtig funktioniert.
Ja.
Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall, die letzten Jahre, oder ja, das letzte Jahr muss es ja ausfallen und dieses Jahr auch. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt 2 Jahre Pause hatten oder eine.
Letztes Jahr und dieses Jahr.
Oder war es 2020? Kann sein, dass es gerade noch stattfand, glaube ich. Genau, da war nämlich das erste Mal am Da Capo.
Da war ich auch da.
Genau, da fand es nämlich gerade nochmal statt und dann jetzt dieses Jahr hat es nicht funktioniert aufgrund der Lage. Von daher nächstes Jahr auf ein neues. Finde ich echt cool.
Das war ja kurz vorm ersten Lockdown und da haben wir alle noch nicht so an Corona geglaubt.
Da kam dann nämlich noch die Tarona-Messe, nicht die Corona-Messe, die Tarona-Messe in Erfurt. Die fand statt und danach, das war das Wochenende am Sonntag und Montag war auf einmal alles dicht.
Ja, genau. Wahnsinn. Und jetzt sitzen wir hier.
Schön. Ich freue mich.
Wir haben ja, die geneigten Zuhörer unseres wunderbaren Podcasts wissen das ja. Wir haben ja dann im ersten Lockdown auch angefangen, sehr intensiv hier Folgen zu machen, haben jede Woche eine Folge aufgenommen und haben uns dabei aber quasi auch nicht gesehen, sondern haben das nur virtuell gemacht, jeder in seinem Kämmerlein und haben uns da so ein bisschen durch die Corona-Zeit getragen hier gemeinsam und ihr habt uns ein Stück weit natürlich mitgetragen, weil ihr natürlich auch alle fleißig mitgehört habt,
ja. Was
uns da sehr gefreut hat. Also und jetzt sind wir in der Situation, dass wir wieder schön am Küchentisch sitzen können, dass wir mal in eine Bar gehen können, dass wir irgendwo anders sein können, das ist schon toll. Das ist, muss man sagen, das habe ich auch sehr vermisst, auch wenn ich mich immer noch ein bisschen, also immer noch ein wenig fremdel mit Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen, aber
ja, ist komisch,
da muss man sich jetzt wieder dran gewöhnen, so, ne? Wenn man so in großen Räumen ist oder so, das ist so,
ist draußen merkwürdig.
Ist cool, aber drin, also ich sage jetzt mal, um das Beispiel zu nennen, der Whisky-Messe hier in Leipzig, die ja dann hoffentlich stattfindet Ende Februar, das ist eine Riesenhalle, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein enger Raum, wo man dann irgendwie gedrängt steht, sondern das ist, da passen eigentlich 20, 30 Mal so viele Leute rein, wie da kommen werden.
Ja.
Das ist sehr entspannt mit, wie gesagt, einer hohen Decke. So eine riesengroße Halle ist das halt.
Ich glaube, der meiste Platz wurde gar nicht genutzt beim letzten Mal.
Nee.
Was möglich gewesen wäre.
Ja.
Also die zweite Etage war ja gar nicht bespielt. Von daher, und es war trotzdem ja schon viel los.
Mhm. Und es ist trotzdem sehr familiär. Ne? Das ist jetzt nicht so eine riesige Messe, wo ihr euch verlauft, sondern da sind qualitativ hochwertige Aussteller. Ich sage jetzt mal irgendwie 3 Hände voll und würde ich sagen ungefähr 15 kommen schon ungefähr hin. Ne?
Ich glaube eher 20 sogar.
Sogar 20, ja. Und zu diesem Laden selber gehöre ich halt Getränke und Essen, kann man da alles noch irgendwie kaufen.
Ja.
Das ist auch schön.
Ja.
Kann man sich auch mal zwischendurch ein Bier zapfen lassen oder sowas.
Ja.
Das kommt mir immer sehr gelegen.
Ja, und auch danach, ne, man ist halt direkt auf der Karl-Heine-Straße im Leipziger Westen, wer danach irgendwie noch in ein Restaurant gehen möchte, in eine Bar gehen möchte, irgendwo.
Oder auch einfach nur in eine Straßenbahn oder ein Taxi fallen. Ne? Das geht halt beides. Das ist wirklich in der Stadt, im Stadtgebiet. Das ist schon echt cool. Das ist sehr gut.
Ihr seht schon, wir sind hier sehr, sehr mit Eifer dabei. Kommt nach Leipzig.
Ja, also es gibt keine Ausrede mehr jetzt. Ne? Jetzt wisst ihr es, ihr könnt jetzt planen bis Ende Februar.
Ja.
Und wer uns schreibt, dann können wir uns auch gerne verabreden und uns mal persönlich kennenlernen. Also wer diejenigen unter euch, die als Hörer sagen, sie kommen nach Leipzig, mit denen schnacken wir dann natürlich auch vor Ort. Wenn es nicht Winterferien sind und nicht gerade im
Schirm sagen, bin. Also sofern ich überhaupt auf der Messe sein kann. Ich gebe mir natürlich Mühe, aber manchmal klappt es halt nicht. Ne? Das ist halt manchmal einfach so, aber ich denke schon, also ich bin auf jeden Fall, ich plane immer mit einem Tag zumindest da zu sein. Ja.
Also wenn ich in Leipzig bin und nicht irgendwie, wie gesagt, familiär verhindert bin, dann bin ich natürlich auch da. Klar, keine Frage.
Der Cesarac, zurück zum Leipziger Whisky-Messen Glas. Der Cesarac ist echt im Vergleich gerade zum Cocktail, also wie der Cocktail auf nochmal, nicht auf Speed, aber ja, also nochmal hochgehoben richtig. Ne? Der ist so dicht und der hat auf einmal wieder so richtig coole Noten. Ich habe gerade wieder so ätherische Sachen in der Nase, was ich ja total geil finde. Also richtig gut. Und das erinnert mich ein bisschen wieder, wahrscheinlich ist zwar ein Rye, aber an den, nicht ganz so intensiv, aber so in die Richtung geht es schon, wie die Garrison Brothers waren. Die hatten auch so was Ätherisches.
Er ist ätherisch-kräutrig auf jeden Fall.
Ja.
Und ich habe, was ich wiederfinde, ist so ein bisschen so eine Orange, die mich,
oh, ja,
die mich jetzt gar nicht an die Zitrone aus dem Cocktail erinnert.
Ich wollte Blutorange sagen.
Ja, ist doch super. Ne? Also da ist das Verbindungsstück auf jeden Fall irgendwie in dieser, in diesen Zitrusfrüchten. Weil man hat jetzt natürlich in dem Old Fashioned, in unserem Drink, habe ich in der Nase sehr, sehr wenig und im Geschmack ist er auch eher entspannt und nett und nice und cool. Das hier ist jetzt halt eine richtige Spirituose, eingedampfter, zusammengepresster Geschmack halt, ne,
und Geruch. Ja, das ist halt krass der Unterschied, wenn man das so nebeneinander stehen hat. Ne? Also empfehle ich euch wirklich, wenn ihr euch irgendwann mal vielleicht auch selber mal einen Cocktail mixt und das einer ist, der vielleicht aus einer oder zwei Spirituosen besteht, einfach mal so den Hauptbestandteil daneben stellen in pur und auch mal probieren. Dann ist das irgendwie eine ganz interessante Sache.
Und so ein Old Fashioned ist auch, das muss man auch ganz klar sagen, das ist halt wirklich ein Cocktail oder ein Drink, der sehr nah am Original ist, weil da ist halt nicht viel drin.
Ne? Naja, aber
du hast einen Großteil der Spirituose und dann hast du noch ein bisschen Süße, ein bisschen Säure und ein bisschen Würze von dem Angostura-Bitter, aber alles nur wenig.
Aber da muss ich dir widersprechen, Angostura-Bitter ist so intensiv, Zucker, beziehungsweise hier bei uns ein Likör ist auch intensiv und wenn du riechst in deinen Cocktail, du riechst nur noch Zitrone.
Ja, das ist mir schon klar, aber ich finde es trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt durch eine andere Zutat, die sozusagen das Ding komplett changed, das irgendwie weghaust.
Der Grundcharakter bleibt gleich, aber es ist schon nicht vergleichbar natürlich hier mit einem puren Sazerac Rye im Nosing-Glas. Ich finde, das sind gerade zwei andere Welten und der gefällt mir aber gerade richtig gut. Mhm.
Da bin ich ja froh, dass ich noch eine Flasche davon weggebunkert
habe. Also da bin ich gerade wirklich überrascht. Das ist eine fantastische Nase. Erzähl mal was dazu. Wo kommt der her? Weißt du, wo der gebrannt wird?
Keine Ahnung. Nee, Kentucky.
Weil es gibt,
würde ich sagen. Steht Straight Rye Whiskey.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du aus Kentucky kommst. Ich guck mal hinten drauf.
Wie viel Volumenprozente hat denn der?
45.
45, das ist eine schöne Stärke. Cheers, mein Lieber. Ich probiere mal. Mhm. 45 Volumenprozent geht ja eigentlich dann. Ne? Ist ja auf jeden Fall nicht dieses, was du manchmal hast, 60% oder irgendwas.
Distilled, aged and bottled for Sazerac, New Orleans. By Buffalo Trace. Genau, Buffalo Trace ist es, genau. Ich wusste es auch irgendwie mal. Kentucky.
Es ist auf jeden Fall, wie ich das so gerne sage, ein Sniffelstück.
Ein Sniffelstück.
Auf der Zunge. Tatsächlich leichte Vanille, eine deutliche Würze, also aber leider zwischendrin fehlt mir was. Du hast am Anfang eine leichte Süße, ganz, also wirklich ganz, ganz leicht, ein bisschen Vanille und dann kommt einfach nur noch Würze hinterher und tatsächlich ein bisschen wässrig.
Ja, also dem fehlt ein bisschen Körper, ne?
Aber total. Also die Nase ist fantastisch und die Zunge, der Gaumen, lässt leider komplett nach. Olli kippt direkt das Glas aus in seinen Cocktail rein und ist durch für heute. So, liebe Leute, macht's gut. Es war schön mit euch.
War nett. Nein, alles gut. Ich habe jetzt gerade gedacht, irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, dass wir den Cocktail zuerst getrunken haben und das jetzt sozusagen da ein bisschen zu schwer war. Aber er kommt mir gerade so zum Genießen, zum Trinken jetzt ein bisschen dünn vor. Dann pimpe ich lieber nochmal meinen Drink hier damit.
Ich habe einfach nochmal einen zweiten Schluck genommen, klein. Es ändert sich aber nicht großartig. Jetzt, was interessant ist, es kommt eine mineralische Note dazu, was ich von einem Bourbon nicht kenne.
Die habe ich jetzt schon, also im Abgang.
Mhm. Also kommt eine deutliche.
Es bleibt so eine Mineralität, so ein
Graphit. Also ich mag das ja. Mhm. Ich trinke zum Beispiel gerne Wasser was eine, was sehr, sehr metallisch beziehungsweise so schiefermäßig und so weiter schmeckt, was halt eine, ja, so eine Note hat. So eine,
Alter, metallisches Wasser ist voll eklig.
Ich liebe das. Thüringer voll Waldquell, eklig. Das hat so richtig gut.
Also es gibt ja manchmal so Heilquellen oder so, wo so ein hoher Eisenanteil drin ist und so.
Richtig gut.
Da wird mir schlecht. Das echt? Geht gar nicht. Das krieg ich eine Gänsehaut.
Ja, das ist wirklich 400 Gänsehaut. Olli ist im Übrigen tief gebräunt, der sitzt hier, der denkst jetzt irgendwie gerade auf Kuba mit ihm. Total entspannt, der Mann. Sehr, sehr gut. Kommt nämlich gerade frisch aus dem Urlaub und hat sich direkt Zeit für den Podcast genommen.
Finde ich gut. Ja, so ist es. Fresh from Kreta. Vom Kret. Krete?
Kreti? Kreti? Keine Ahnung, Kreti.
Ich weiß auch nicht, Kreet.
Das sind hier eine Band? Ach nee, es war Creed.
Creed.
Ganz nee, schlimm.
Kreta-Urlaub war super und das Wetter war total gut und deswegen bin ich da halt auch entsprechend braun geworden. Wir waren 10 Tage da und von diesen 10 Tagen war der Anreisetag ein bisschen schlechtes Wetter, heißt 22 Grad und bewölkt.
Du Ärmster.
Und einen Tag vor der Abreise hatten wir auch so einen bewölkten Tag, wo wir halt ein bisschen gewandert sind und so. Aber ansonsten war traumhaft Wetter und...
Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann kriegst du alle 2 Tage irgendwie eine WhatsApp geschickt mit einem Foto, wo Oliver am Strand liegt und ein Glas Weißwein trinkt, wo Oliver einfach nur gerade in die Sonne guckt und es ist ein strahlend blauer Himmel am Meer. Und ich so, herzlichen Glückwunsch. Nein, ist ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. Vor allen Dingen jetzt hier war es ja wirklich grau und ich finde es immer am besten, in Urlaub zu fahren, wenn es bei uns schon langsam grau und kalt wird. Und dann nochmal schön Sonne aufzutanken, um durch den Winter zu kommen.
Macht ja,
also sehr, sehr gut.
Das liegt bei uns vor allen Dingen an den Kids, ne? Also mit Kindern im Sommer in den Süden ist halt immer ein bisschen blöd, ne? Weil das ist zu heiß.
Ja.
Also Italien, Südfrankreich, Griechenland, das geht halt im Sommer nicht. Da habe ich immer nur Angst, dass die sich irgendwie verbrennen oder irgendwas, ne? Und deswegen sagen wir, wir bleiben im Sommer halt irgendwo in Nordeuropa.
Ja.
Und jetzt die letzten 2 Jahre halt in Deutschland aufgrund der aktuellen Lage und fliegen dafür im Herbst nochmal eine Woche oder 10 Tage oder so weg. Ne? Und das ist eigentlich ganz cool. Und was ich an Griechenland mag ist oder mochte jetzt halt auf Kreta, dass man dort halt noch echt schönes Wetter hat, aber es halt auch nicht zu heiß ist. Man muss ja keine, also wenn man sich nicht eincremt, kriegst du auch einen Sonnenbrand, ne? Aber da reicht halt einmal eincremen und dann hast du den Vormittag Ruhe und so. Und du musst nicht Angst haben, auch wenn die Kinder da rumlaufen, dass die sich da irgendwie dann nachher nachts da schälen oder sowas.
Das ist gut, da hast du recht. Ich war am vergangenen Wochenende mit meinem Vater und meinem Bruder in Potsdam. Und wir haben so ein Vater-Söhne-Wochenende gemacht, das hat mein Vater irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt. Und wir waren dort abends auch beim Griechen, waren erst griechisch essen und nebendran war direkt eine coole Bar, da sind wir rein, die Bar Fritzen. Witziger Name. Haben aber auf jeden Fall, ich habe auf die Karte geguckt, habe gesagt, okay, wir bleiben hier, geile Cocktails, alles hochqualitativ, was es an Spirituosen gab, die Karte sah cool aus, die Leute waren entspannt. Da haben wir uns erstmal rausgesetzt irgendwie und die hatten auch eine coole Saisonkarte. Und da habe ich einen witzigen Cocktail probiert, einen Whisky-Cocktail, der kam im Artback-Tumbler. Kennst du die großen,
grünen,
dunkelgrünen Artback-Tumbler? Und der hieß Needle to the Wax. Und der war total interessant. Der war nämlich Artback 10, dann Bienenwachs, Honig, Fichtensprosse und Propolis.
Was ist Propolis?
Das ist auch ein Produkt aus Honig, dem eine sehr, sehr, naja, fast wie... nicht Penicillin, aber irgendwie so eine desinfizierende Wirkung und heilt verschiedene Krankheiten und so weiter und so fort. Okay. Soll auf jeden Fall sehr, sehr gesund sein. Zumindest ist das, was ich davon im Kopf habe. Vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht, aber ich glaube, das war das Zeug. Ne? Propolis so das Beste, was die Bienen abgeben.
Okay.
Der Königin-Nektar oder so. Und das war da alles quasi zusammengemischt und das war wie... Also war höchst interessant, weil du hast den Artback ganz, ganz deutlich geschmeckt und dazu aber du hattest dieses Wachsige, was du sonst so von, sag ich mal, Nordwestküsten-Malls kennst und dann diese deutliche Honigsüße und die Fichtensprosse, wirklich dieses Waldige. Das hat nochmal richtig was aus dem Artback rausgekitzelt. War kalt auf Eis und war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber je mehr, also du hast, es war auch relativ sparsam natürlich, weil diese ganzen Zutaten musst du auch in einem guten Verhältnis irgendwie zusammenkriegen. Du kannst ja nicht irgendwie so auf einmal 10 CL Artback 10 da reinkippen, das funktioniert ja nicht. Hat so ganz kleine Sips genommen und dann war das so eine richtig kleine, für jeden Mal, jedes Mal sippen, so eine kleine neue Party im Mund. Das war ganz interessant, ganz cool. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal in Potsdam seid, geht mal in die Bar Fritzen.
Und wichtig ist dann ja zu sagen, wenn ihr beim Griechen seid, vergesst den Uso, sondern trinkt dann euren Drink dann nebenan.
Totaler Quatsch. Wir haben beim Griechen auch Uso getrunken und danach sind wir noch in die Bar.
Also das ist nämlich so eine Sache. Ich habe ja, jetzt komme ich wieder auf den Kreta-Urlaub zurück, ich habe auch Uso getrunken. Aber ich habe, die nennen das 100% Uso, der ist halt nicht gezuckert. Also es ist sozusagen möglichst naturbelassener Uso. Also der ist schon so ein bisschen süß.
Woraus wird denn Uso gemacht? Anis.
Anis, genau. Ja,
okay.
Und der hat halt 38% gehabt, den ich da getrunken habe. Ich habe auch eine Flasche von gekauft, weil ich den so lecker fand. Und der ist halt, ich würde mal sagen, nur ein Viertel so süß wie den Uso, den man hier so trinkt. Ja? Und der war so lecker, der war so lecker. Warm, einfach Zimmertemperatur, da hat nichts gebrannt, nichts gezwickt und so und wirklich toll. Ansonsten trinken die Kreten allerdings eher Raki.
Also so ein Wo Wein, ist jetzt der Unterschied?
So ein Weintresterbrand ist das
Raki. Okay. Ja. Aber ich kenne Raki ist aber auch eigentlich so ein Anis-Ding.
Nee, nee.
Das ist aber wahrscheinlich die türkische Variante.
Das kann sein. Also der griechische Raki ist halt so ein Tresterbrand und 40%. Ich hab einen Spirituosen und ja, was hat er noch verkauft? So ein bisschen Olivenöl. Der hat so ein paar kritische Sachen da verkauft in so einem Land. Und der hat selber diesen Raki hergestellt. Und ein Kumpel von ihm oder eine von dem befreundete Familie hat so ein Uso gemacht. Und diese beiden Sachen hatte der halt in seinem Laden. Und der war cool. Kostas.
Ich wollte gerade sagen, da ist er bei dir offene Türen eingerannt.
Wenn du in so einen Laden reinkommst, eigentlich wolltest du nur Öl kaufen oder irgendein Mitbringsel so, ne, für Family und so. Und dann, come in, hier, Schnaps, Minibar is open. Ne, und also die sind ja alle super nett da in diesen, in auf Kreta und generell, wenn du so im Urlaub bist, ist ja alles nice und schön und nett und so. Und ja, der war sehr lustig. Hat mir bestimmt 20 Minuten was von seinen Produkten da erzählt.
Hat er das auf Deutsch erzählt?
Auf Englisch.
Auf Englisch, okay. Ich wollte gerade sagen, weil das finde ich immer total beeindruckend. Du kommst in irgendein Land und irgendwie, wir Deutschen sprechen meistens ja nur Deutsch, wenn es hochkommt, Englisch. Und aber, keine Ahnung, du kommst irgendwie nach, so zumindest in unseren Nachbarländern, die haben sich alle auf die Deutschen eingestellt. Ne? Und auch in solchen Urlaubsregionen wie, keine Ahnung, Kreta, Malle und so weiter, da ist ja richtig viel Deutsch, deswegen finde ich das immer interessant.
Naja.
Aber Englisch funktioniert dann auch.
Das war Englisch und das Lustigste war eigentlich so, ich bin da mit meiner Frau rein und die wollte eigentlich nur so ein Olivenöl kaufen und ich dachte, oh, jetzt fängt sie da an zu quatschen, weißt du? Und ich habe mich mit dem da bequatscht und habe da probiert und so. Und dann sagte ich so, ja, meine Frau, die drängelt, die will halt weiter und so. Und dann sagte er, ja, meine Frau arbeitet auch hier, die ist zwei Läden weiter, hat ein Klamottengeschäft, total coole Sachen. Vielleicht kannst du deine Frau einfach rüberschicken, dann kommst du so nach.
Weißt, oh Mann, ey.
So mega, ne? Und dann, der hat sich irgendwie eine Norwegerin geangelt, der Typ, vor irgendwie 30 Jahren oder sowas, die irgendwo in so einem Hotel da gearbeitet hat. Mhm. Und dann ist die halt auf Kreta hängen geblieben mit dem. Und die hat halt zwei Geschäfte weiter, hatte die so einen Klamottenladen.
Nordisches Design, wunderschön.
Ja, die hatte tatsächlich auch norwegische, also skandinavische Sachen und sowas.
Ja, cool.
Und dann hat meine Frau da auch ein bisschen was geshoppt und so. Und ich konnte da halt noch mit dem Typen noch ein bisschen trinken und quatschen und war sehr lustig.
Sehr gut.
War sehr, sehr, sehr lustig.
Das klingt auch witzig. Ja, solche halben Stunden sind immer mal schön, ne? Davon
zählt man. Ja, und auch. Du hast dann, okay, ich nehme nochmal zwei Minis davon und hier und das. Tasche voll mit irgendwelchem Zeug.
Sehr schön. Ne?
Aber es war sehr lustig. Hat schon Spaß gemacht. Sowas muss man machen. Also gerade wenn du vor Ort bist, finde ich, und du hast das Gefühl, das ist jetzt kein Schrott, sondern also nicht irgendwas, was die so zugekauft haben, sondern das ist halt Sachen, wo der sagt, hey, das habe ich selber gemacht, ne? Da stehe ich für und so, hier probiere, das ist wirklich lecker und so. Das fand ich gut und das macht dann auch Spaß.
Ja, das glaube ich. Sehr cool, sehr cool. Hast du auf Kreta gute Whisky-Läden gefunden?
Keinen einzigen.
Sehr gut. Auch mal Abstand nehmen.
Ich habe auch nicht geguckt danach, ehrlicherweise. Ja. Hat sich auch nicht ergeben. Ich habe ehrlicherweise gar nicht nach Spirituosen gezielt geschaut. Ne? Das war halt der einzige Laden, wo ich jetzt zufällig drin war, um so ein paar Souvenirs zu kaufen und das hat dann halt gleich da geklingelt, quasi im positiven Sinne. Aber wir waren jetzt nicht unterwegs, um irgendwie da uns zum Thema Raki oder so da einzudecken.
Ja, sehr richtig.
Das hat sich einfach so ergeben. Und naja, also ansonsten hast du halt viel Wein getrunken. Das ist halt. Da hatte ich nicht so den Zug zu Spirituosen die ganze Zeit.
Ja. So halt. Muss ja auch nicht.
Nee, man muss auch mal 10 Tage dann im Urlaub, muss man auch sein sich dem widmen, was das Land so zu bieten hat.
Finde ich auch richtig.
Ist gut.
Ja, finde ich auch richtig.
Und wenn es in Potsdam der Artback ist, dann muss man sich dem auch mal zuwidmen.
Naja, ansonsten, also wir haben so eine Stadtrundfahrt gemacht und die meinte auch so, ja, Potsdam wird zwar Wein angebaut, aber die haben irgendwie gesagt immer, das ist der Wein irgendwie der 3 Männer. Wenn ein Mann den Wein trinken wollte, mussten irgendwie 2 andere ihn festhalten, damit er halt irgendwie nicht wegrennt oder umkippt oder sonst irgendwas. Weil das kannst du nicht trinken. Das Potsdamer Bier soll auch nicht irgendwie wirklich gut sein. Und ansonsten, keine Ahnung, aber wir waren, das fand ich ganz geil, in einer schönen Kaffeerösterei und das habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir einen 100% Robusta-Kaffee gekauft. Normalerweise hat man ja irgendwie entweder so 100% Arabica oder 80% Arabica, 20% Robusta. Wenn es hochkommt, ja. 30 oder wenn es wirklich hochkommt, 40. Wir haben jetzt 100% Robusta gekauft. Das ist geil, dass man eine ganz andere Kaffeeerfahrung, viel mehr Körper, viel mehr. Geht aber auch ins Mineralische gleichzeitig. Also total interessant, musst du auch ein bisschen anders zubereiten. Das war ganz interessant. Zu solchen Sachen gucke ich dann immer mal. Da hat man auch mal Zeit, irgendwie in so kleine Kaffeeröstereien reinzuschauen und solche Sachen. Das finde ich ganz cool. Was richtig geil war, dort war so ein Leierkastenmann. Ein Leierkastenmann zugeguckt. Habe ich lange nicht gesehen. Von daher, ja, Potsdam ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Dann hätte ich noch mehr Zeit gehabt. Ich wäre gerne mal in die Villa Kellermann gegangen. Da kann man ja sehr, sehr gut essen. So, kocht Tim Raue. Und es ist bezahlbar, habe ich gesehen. Ich habe mir die Preise mal so angeguckt. Es war zwischen, keine Ahnung, zwischen 9 Euro und natürlich konntest du da auch für, keine Ahnung, 50 Euro für ein Hauptgericht. Aber gab natürlich auch günstiger. Das hätte ich gerne mal gemacht.
Ja, warum nicht?
Ist ja irgendwann nochmal Zeit. Also auf jeden Fall Potsdam, höchst interessante Stadt.
Eine Robusta-Geschichte habe ich auch.
Robusta?
Eine Robusta-Geschichte. Ich habe mal als ich so am Anfang meines beruflichen Werdegangs war, bin ich auch mal für die Firma einkaufen gegangen und musste ich auch Kaffee holen. Und da hatte ich ehrlicherweise noch nicht so einen Riesenplan von Kaffeebohnen. Das war 2005 oder 2006 oder sowas, keine Ahnung. Und schon ein bisschen her.
Das war vor deiner Barista-Karriere.
Vor meiner Barista-Karriere, genau. Da habe ich, glaube ich, noch Filterkaffee getrunken oder so, keine Ahnung.
Ist auch in Ordnung.
Ja, ich glaube schon, da war das noch nicht so. Da hatte noch nicht jeder irgendwie einen 1.000 Euro Kaffeeautomat in der Küche stehen.
Ich will noch nicht.
Okay. Und da war es auf jeden Fall so, da ist mein Chef davon ausgegangen, wenn er mich in die Metro schickt, dass ich dann Arabica mitbringe. Also das waren so, weiß nicht, 2 Kilo Säcke oder so für diese große Kaffeemaschine, die da im Büro stand, ne? Und da hatten wir im Büro schon eine richtige Kaffeemaschine mit Mahlwerk und so. Da musste man aber irgendwie so Striche machen und da musste man dann abrechnen. Also es war nicht for free, aber es war auch guter Kaffee auf jeden Fall. Und da habe ich tatsächlich so ein 2 Kilo Robusta mitgebracht aus der Metro. Ja, und das hat aber keiner gecheckt und so. Und das wurde dann halt in den Kaffeeautomaten gefüllt. Und da wollte das keiner mehr trinken. Der Kaffee schmeckt irgendwie komisch und so.
Ist eine ganz andere Bohne.
Wir haben das dann nachher dann untergemischt. Wir haben noch einen Sack geholt oder 2 und haben das dann sozusagen reingemischt in die Arabica-Mischung. Und mein Chef meinte, nee, wegschmeißen tun wir das nicht, das mischen wir unter.
Ja.
Dann kriegt es keiner mehr mit.
Ja, also Robusta ist ja geil. Der gibt, wie gesagt, so Kaffee natürlich nochmal ordentlich Körper. Ich mag das, wenn der so ein bisschen voller ist. Und ich wollte es einfach mal probieren, da haben wir so eine kleine Tüte einfach nur geholt, mal zum Testen. Und es kommt aber ganz gut. Aber ich habe das Gefühl trotzdem, dass der relativ, der wirkt halt auch stark irgendwie. Also ich bin danach auf jeden Fall auf einmal so wach. Na, so einem kleinen Espresso. Oh, ist interessant.
So. Ich kann das jetzt ehrlich gar nicht mehr so genau sagen, wie Kaffee, der war. Das ist schon so lange her, ne? Aber ich weiß genau, das war halt so aus einer normalen Kaffeemaschine. Die Leute waren nicht begeistert, das weiß ich
nicht. Ja, das ist, glaube ich, dann auch schwierig. Wenn du eine lange Extraktionszeit hast,
Was hast denn du gekauft?
Ja, das könnte schwierig werden, das stimmt schon. Du hast ja gerade ein Bier angeschleppt. Ich habe dir vorhin einfach.
Du hast ein Bier angeschleppt.
Ich hab dir das hier mit angeschleppt und du hast es gerade aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe es einfach nur wegen des Labels gekauft. Da ist nämlich ein Teufel drauf. der im Dschungel sitzt.
Und der hat nur so eine Art Schweinenase irgendwie.
Ja.
So ein bisschen.
Ja, und auch solche Hauer.
Es ist eindeutig irgendwie so ein Teufel, ne? Aber der ist irgendwie so ein Dschungelteufel irgendwie.
Ja.
Denkt man.
Den hat Michael Ross gemalt und das Bier ist von Tillmann Ludwig, von Tillmann Biere. Das ist ein Brown Ale. Tillmanns Biere, ja, aber der Typ heißt Tillmann Ludwig, der das gemacht hat. Aus München. Gebraut beim Weißbräu-Schwendel.
Der alte Weißbräu-Schwendel.
ja, ist in Ordnung, oder?
Kann man machen.
Also steht unten drunter, finde ich das, also was auch noch richtig geil ist, Brown Ale, schmatzi, schmatzi, yam, yam, yam.
Ja, finde ich sehr gut.
Das ist genau mein Humor. Ja, ich dachte, ich bringe uns heute irgendwie so ein kleines.
Finde ich super.
Die Flaschenform ist total geil, eine kleine 0,33er, die sehen aber aus wie so eine große Flasche von der Form her.
Es sind halt diese klassischen dunkelbraunen Flaschen, nur irgendwie in klein.
Mhm.
Ja? Und es ist eigentlich auch keine Biergröße, ne? Also 0,33 aus München, das gibt es gar nicht, glaube ich, ne? Also da ist ja. Das ist also gezapft.
Ist das 0, ist ja Gotteslästerung.
0,3er ist gezapft, ein kleines im Süden.
Ja, dann ist es ein kleines Bier hier.
Ja.
Ist doch nett. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, aber wie ein Brown Ale schmeckt für mich trotzdem sehr, sehr hopfig irgendwie. Ich habe Brown Ale irgendwie anders in Erinnerung. Ich habe ganz oft Probleme. Hier bei uns in Leipzig hat er auch jetzt so eine Craft-Bier-Mühle aufgemacht. Habe alle Biere probiert, schmecken für mich alle gleich, weil da einfach das Problem ist, ich kann es halt nicht mehr auseinanderhalten. Also da bin ich wahrscheinlich wirklich irgendwie ein Geschmackslegastheniker. Sobald da eine gewisse Anzahl an oder ein gewisses Volumen an Hopfen dran ist, schmeckt das für mich alles gleich. Also Hopfen ist, ich schmecke auch Unterschiede im Hopfen, ja, wenn, aber das ist trotzdem so, dass der Hopfen teilweise so doll übertüncht, da kannst du irgendwie ein Pilsner, ein Helles kaufen, kannst ein Pale Ale kaufen und weiß nicht, was die vierte oder dritte Sorte ist und so weiter. Es schmeckt alles gleich. Es ist einfach so mit Hopfen teilweise zugekleistert. Es werden wahrscheinlich die ganzen Craft Beer Experten aufschreien und sagen, das kannst du doch nicht sagen.
Ja, ich meine, die Leute wollen halt irgendwie diese Frucht haben, ne? Und die damit durchkommt dadurch. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht so der Bierexperte. Wenn wir ins Dr. Hops gehen, jetzt nochmal hier klar für unsere Zuhörer, das ist ein Laden direkt bei mir um die Ecke, ungefähr 3 Gehminuten von da, wo ich wohne, die auch immer so 10 offene Craft-Biere vom Fass anbieten parallel und eben halt, ich weiß nicht, 300 verschiedene Sorten in der Flasche oder in der Dose.
Das stimmt.
Ne? Und also haben eine riesengroße Auswahl an Bieren und ich nehme da eigentlich immer irgendein Helles oder irgendeinen Pilz oder so, weil mir das alles viel zu stressig ist, da mich durch diese ganzen Aromenvielfalten durchziehen. Und ich bin ja auch, das habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, in unserer Show, ich bin halt auch eher ein Industriepilzmensch, ne? Also ich trinke halt in der Regel ganz normales Bier, Pilz aus Norddeutschland, Jever, keine Ahnung, was es halt so gibt. Mhm. Lübzer habe ich gerade einen Kasten in der Garage. Ne, das sind halt so. Ja, alles gut. Ne? Da gibt ja, ich muss nicht immer das gleiche Bier trinken, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der ständig die ganz ausgefallenen Sachen trinkt. Ne, ich war mal in Belgien, in der Wallonie an der Grenze zu Frankreich. Da gab es auch wunderbare Biere. Das hat mir total Spaß gemacht, mich 2 Wochen lang da durch die Supermärkte zu trinken. Jeden Tag eine andere Flasche da gekauft. Das sind ja immer so 0,75 Flaschen.
Ach so, okay.
Das
sind so Champagnerflaschen.
Ja, so nicht schon. Also sind schon teilweise, aber meistens so Bierflaschen, aber mit so einem Korken richtig.
Ja, ja.
Und so einem, ich weiß nicht, wie das heißt, diesem Korbgeflecht, mit dem der Korken da festgemacht ist. Manche auch mit einem normalen Bierdeckel. Aber das ist natürlich dann cool. Aber am Ende, so nach wenn du dann mal die Triple-Irgendwas-Dinger da gehabt hast, dann sagst du auch, ich nehme lieber ein Helles oder ein Blond, also Blond heißen die dann ja, also, ne? Also was quasi ein Helles oder ein Pilz ist oder irgendwie so was in die Richtung geht, ne? Weil da, Triple-Irgendwas, tralala, am besten noch in Eiche und schwarz wie sonst was und 14% Alkohol und so, was so wie so Marmelade, wie so Honig schon so aus der Flasche rausläuft, so dickflüssig, stehe ich halt nicht so drauf.
Das kann schon geil sein, Aber ja, das kommt immer drauf an.
Ja, aber wenn du davon dann irgendwie 0,7 da rumstehen hast, dann denkst du dir nach, ja, dann trinkst du so 0,1 weg und dann denkst du, reicht eigentlich.
Ja, habe ich doch erzählt letztens, da habe ich irgendwie eins der weltbesten Biere, stand zumindest drauf, keine Ahnung, wer das natürlich ausgewählt hat, getrunken und ich dachte mir so, ey, ich muss die halbe Flasche wegkippen, das kannst du echt nichts trinken, das Zeug, das war eine Mischung, also da hätte ich auch irgendwie mir einen Tetrapack Rotwein aufmachen können und irgendwie ein Billigbier aus der Dose, obwohl halt, das ist Quatsch. Gutes Bier kann ja auch aus der Dose kommen, habe ich gelernt.
Auf jeden.
Ja, weil das die beste Lagerungsform wohl ist. Aber
und weil es mir schön schnell kalt wird.
Ja, hätten wir trotzdem Billigbier aus der Dose kaufen können, jetzt einfach um das Bild aufrecht zu halten. Ja. Hättet mir das zusammengekippt, dann hätte ich genau das Gleiche gehabt. Also da bin ich natürlich auch noch nicht so weit. Ne? Und da verstehe ich jeden, wirklich jeden, der einen Whisky probiert und sagt so, ey, es schmeckt einfach nach Terpentin, wenn du sonst halt dich nicht damit beschäftigst. Das ist wieder genau dieses Ding. Du hast dann irgendwie so deine Nische gefunden, ne? Und versuchst natürlich auch in anderen Sachen, Kaffee, Bier, irgendwie die Geschmäcker irgendwie zu erfahren und dich damit zu beschäftigen. Aber das ist natürlich auch Arbeit. Sag mal, wie lange, ne? Das dauert natürlich irgendwie auch, bis man sich da reingefuchst hat. Und würde ich mich jetzt hinsetzen und ein Jahr lang, keine Ahnung, jedes Wochenende mir 4 verschiedene Biere verköstigen und einfach probieren, dann wäre ich da vielleicht auch ganz anders, aber aktuell ist es so, stimme ich dir zu, Industriebier. Ja, das ist wirklich so. Und ab und zu probiere ich aber auch mal so ein, weiß nicht, bei uns, wir haben ja hier diesen, wie heißt das, Löschdepot, da gibt es immer eine große Wand mit Craft-Bieren und da suche ich mir immer mal irgendwie so 2, 3 raus und probiere einfach mal.
Also Löschdepot ist ein Getränkehändler, eine Getränkehändlerkette, für diejenigen, die das nicht kennen.
Das sollte jetzt der Name gesagt haben, wenn du Brand hast, gehst du zum Löschdepot.
Ja, man weiß ja nie, ne? Also ich sag's nur nochmal für diejenigen, die es nicht kennen.
Die haben übrigens auch Whisky, hast du das schon gesehen?
Nein.
Zumindest mein Löschdepot hat bestimmt mindestens 20 verschiedene Whiskys.
Du, ich bin ein fauler Hund, ich lasse mir das nur noch liefern.
Oh, das ist wirklich, ey.
Die Getränke. Und da kann man auch keine einzelnen Flaschen oder irgendwas aussuchen. Und, und Schnaps gibt es da sowieso nicht.
Uli bestellt aber kistenweise den Whisky jetzt dort.
Also wenn sie jetzt einen Glenfiddich wollen, müssen sie einen 6er-Kasten nehmen.
Ja, okay. Ja, ich nehm 3, dann kann ich nämlich die 17+1-Aktion mitmachen.
Kostenloser Versand, genau.
Ja, 17 Flaschen und die 18, die gibt es umsonst, das meine ich.
Ah, okay, auch nicht schlecht.
Ja.
Sehr cool.
Herrlich, herrlich. Gibt es sonst irgendwas? Wir schweifen heute sehr ab, das finde ich aber gut. Aber lass uns mal zum Whisky zurückkommen.
Back to the Whisky.
Back to the Whisky. Hast du im Urlaub Whisky verfolgt oder hast du komplett so Abstand
genommen? Ich habe gar nichts geguckt. Ich habe nichts mitgekriegt.
Weißt du, was mich gerade freut? Worauf ich total gespannt bin? Auf den Dezember.
Das ist ja dann jetzt quasi in circa einem Monat.
Weißt du, was wir da machen?
Was machen wir da?
Na, da müssen wir auf jeden Fall Ende November Flaschen bestellen, große, viele, leere. So ungefähr 40 oder 60, wenn wir halbe Liter nehmen.
Naja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt.
Unser Fässchen wird im Dezember nämlich 3 Jahre alt.
So verdammt alt ist dieser Podcast schon, Leute.
Ach so, unser Podcast wird auch 3 Jahre alt?
Mhm, der wird auch 3 Jahre
alt. Ah ja, wir hatten ja letztens schon über die Aktion gequatscht. Das dürfen wir davon nicht vergessen. Ja, unser Podcast wird 3 und unser Whisky wird 3. Eigentlich müssen wir dann jetzt sagen, dass nein. Da haben wir zu wenig Anteile für, um Dram Good Whisky rauszubringen. Und den gibt es dann bestimmt, Dram Good Whisky können wir erst machen, zum 10-jährigen Jubiläum.
Ja, würde ich auch sagen, dann können wir noch ein bisschen warten.
Ja.
Eigener Whisky ist vielleicht ein bisschen,
10-jähriger,
bisschen groß geschossen.
10-jähriger Blend wird das dann aus Kleinlisch, Mortlach und Springbank. Und ich sag mal so, das wird geil.
Das wird geil.
Oh, das wär's ja. Nee, auf jeden Fall, ich freue mich da total drauf. Das Ding müssen wir jetzt bald mal wieder verkosten. Der liegt immer noch im Keller im Norden von Leipzig und wir sind total gespannt, denn es geht auf die Zielgerade. Jetzt sinken die Temperaturen wieder. Wir hoffen, der kam gut über den Sommer. Wir haben so Anfang Sommer haben wir probiert.
Es war ja nicht so heiß.
Es war schon heiß. Es war sehr nass. Das stimmt, aber es war schon warm.
Ja, aber es war jetzt nicht so der Sommer wie in den vergangenen 2 Jahren. Ne?
Zum Glück.
Von daher sollten wir da mit Glück auch was Gutes rauskriegen. Und ich glaube, dann nach 3 Jahren in dem kleinen Fass reicht es auch. Ist auch gut, dass wir ihn jetzt rausholen.
Ja, ja, der möchte auf jeden Fall raus. Und wie gesagt, in unserem kleinen Fass hatten wir auch relativ viel Angels Share. Wir haben das ja mitbekommen, ne? Also wir haben halt so gemessen. Ich schätze mal, von den 30 Litern sind vielleicht jetzt noch 25 drin. Da müssen wir mal gucken. Und ich habe übrigens, Äpfel geerntet und habe gerade selber Apfelwein angesetzt. Und ich habe mir einen Weinheber bestellt. Das heißt, wir können auch das Fass schön mit dem Weinheber einmal anpumpen und dann kannst du das Fass damit schön leeren, dass wir das dann auch in den Tank umfüllen können, wo wir es dann zum Abfüllen bereitstellen. Mhm. Von daher ist das auch schon wieder ganz gut.
Das ist ziemlich cool. Ja. Also ich denke, was dann noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir ja auch schon was für die Rebefüllung haben.
Das haben wir das eigentlich schon mal erwähnt?
Weiß ich gar nicht.
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, ja, die Rebefüllung, die haben wir schon vor einem Jahr klar gemacht. Und ja, ziemlich genau vor einem Jahr kam hier ungefähr, ich glaube, es waren 40 Flaschen.
Ich glaube, ein bisschen mehr, 45 oder 42 oder sowas.
Irgend sowas.
Das ist irgendeine Zahl, wo eine Flasche nicht mehr in die Kisten gepasst hat. Ja. Die habe ich irgendwie so lose noch bekommen.
Okay, das müssten ja dann 43 Flaschen gewesen sein. 42 ist durch 6 halber.
Aber 6 pro Kiste?
Ach so, nee, es sind ja nicht 6 pro Kiste, es sind ja große Kisten gewesen.
Nee, es waren noch kleine Kisten.
Ja? Es war alles irgendwie durcheinander.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind es stehen irgendwie 40 plus Flaschen bereit mit einjährigem Peated Bunna.
Stoischa.
Stoischa.
Das heißt Stoischa. Stoischa. Das klingt wirklich so ein bisschen russisch oder ja, so, ne?
Ja, auch.
Ja, Stoischa. Ja, Peated Bunna, einjähriger Spirit haben wir uns besorgt, denn New Make ist unbezahlbar aktuell.
Und auch nicht mehr so verfügbar, ne? Also wir haben ja damals in so einer Nacht- und Nebel-Aktion so einen 30-Liter-Kanister, der so über irgendwelche Umwege nach Deutschland gekommen ist, den konnten wir uns ja unter den Nagel reißen.
Ja, der kam schon offiziell. Damals ging das noch. Das Problem ist, dass es eine Gesetzesänderung gab. Und zwar wurde dann solcher Spirit nur noch an Personen verkauft, die ein Gewerbe haben. Das heißt, das gewerblich machen, was wir nicht tun. Wir machen das ja als Hobby und einfach nur für uns. Und du musst, wenn du im Endeffekt, also die SWA gibt es vor, wenn du das machst und den Namen verwenden willst und so weiter und Scotch draufschreiben willst, Scotch darfst du sowieso nicht draufschreiben, weil es ja nicht in Schottland gelagert wurde und abgefüllt, aber wenn du das machst, dann musst du vorher angeben, wie heißt das Produkt später, wie sehen die Labels aus und so weiter und so fort, muss ich ja komplett nackig machen, aber das trifft ja bei uns alles nicht zu, weil wir ja Privatleute sind und unsere Flaschen haben vielleicht ein Label handgeschrieben. Oder wir drucken uns selber irgendwelche Labels für uns einfach nur. Wir verkaufen das Zeug ja nicht, weil da hat jeder im Endeffekt, kommt drauf an, wie groß wir die Flaschen machen, zwischen 8 und 20 Flaschen. Und von daher ist das inzwischen relativ schwierig geworden, als Privatperson an Newmake zu kommen. Zumindest an schottischen Newmake. Deutscher geht immer und auch andere Sachen. Das ist, glaube ich, eher kein Problem. Aber aus schottischen Brennereien wird das teilweise nicht mehr abgegeben. So haben wir uns dafür entschieden und waren auch völlig schmerzfrei zu sagen, okay, wir nehmen einjährigen Spirit, der lag jetzt ein Jahr schon, der Bunna, in einem ehemaligen Hogshead, auch kein First Fill, also es war, glaube ich, ein Second Fill, ein Refill Hogshead auf jeden Fall. Ist relativ hell, hat aber schon ein bisschen Farbe mitbekommen. Sehr, sehr rauchig. Und die Kombination dann aus dem Rauch und dieser Portweinsüße, die da noch im Fass sein wird. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, der Aaron wird nicht alles rausgesogen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und den, dadurch, dass das Fass ja dann schon mal Bourbon gesehen hat, dann Portwein gesehen hat, dann unseren Spirit, der jetzt drin ist, gesehen hat. Noch ist es kein Whisky, da dauert es noch 1,5 Monate. Sollte das Fass schon so weit ausgelaugt sein, dass wir dann hoffentlich den Bunna Heaven auch für, weiß ich nicht, hoffentlich 5-6 Jahre da drin liegen lassen können. Und wie schnell gingen bitte jetzt diese 3 Jahre rum, ne?
Ja, verrückt.
Oder?
Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt ewig warten mussten.
Nee, das war wirklich eine relativ fixe Zeit. Heute willst du es aber wissen, mein Freund.
Was denn?
Du schenkst schon wieder Sachen ein hier.
Ja, ich muss Oh, und hier steht ein Geruch in der Luft. Also, jetzt muss ich mal kurz was erzählen. Und zwar hat ein Bekannter von mir, der weiß, dass wir hier so einen Podcast haben und so, und der auch gerne Whisky trinkt, der hat mir ein kleines Sample geschenkt. Und zwar eine von einer Lagavulin Originalabfüllung. Fesh Ale 2020 Bottling. 20 Jahre alter Lager aus einem Refill und PX Oloroso Fass mit 54%.
Mhm.
Habe ich mich natürlich tierisch drüber gefreut, weil das ist natürlich eine Flasche, die man nicht jeden Tag irgendwie zu Gesicht bekommt, sondern das fällt so für mich unter die Kategorie nicht bezahlbar.
Ja.
Und dass der mir mal eben mal so 5 cl davon abfüllt und mir das schenkt, hat mich natürlich sehr gefreut. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Tim sich ein kleines 10cl-Fläschchen von dem 21-jährigen Secret South Isla Whiskys von A Dream of Scotland aus dieser Zombie-Serie geholt
hat. Zombie-Serie ist schön, ja. Das waren diese wunderschönen Labels, die es zuletzt gab.
Schwarz-Weiß mit Zombie, so Zombie-Gesichtern
drauf. 3 Stück insgesamt. Gab einen 12-Jährigen, einen 21-Jährigen und einen 13-Jährigen. Der 21-Jährige kommt aus dem Manzanilla-Fass.
Manzanilla, genau.
Der 12-Jährige aus dem Palo Cortado-Fass und der 13-Jährige aus einem PX-Fass. Und ich habe mir ein 10cl-Sample genau von dem aus dem Manzanilla-Fass bestellt. Weil ich das einfach, ich finde die Kombination Rauch und dann so ein trockener Sherry ist großartig. Das passt super, super, super gut zusammen. Und da wollte ich natürlich probieren, ob das auch funktioniert. Hier ist natürlich keine Brennerei angegeben, aber es steht ja drauf, Distilled at South Isla. Und dann ist da diese wunderschöne Zombie-Person drauf und die trägt ein Badge, auf dem steht 1816.
Und da haben wir's.
Und es gibt 3 South Isla Brennereien.
Mhm.
Artberg.
Mhm.
Lafroig.
Uck.
Und Lagavulin.
Lagavulin.
Und von denen ist leider nur eine, die mit, nicht die mit L, doch die mit L. Aber gibt es ja noch eine zweite. Also wir können schon mal zumindest Artberg ausschließen.
Also Artberg und Lafroig sind 1815 gegründet und nur Lagavulin 1816.
Ach so, okay. Also könnte das eventuell mit viel Glück ein Lagavulin sein?
Es ist hochspekulativ.
Ja.
Aber ja, es könnte so sein. Und deswegen macht es auch so Sinn, weil ich das eine geschenkt bekommen habe und der Tim das andere sich organisiert hat, haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich mal parallel verkosten.
Welcher ist denn jetzt welcher hier vor mir?
Ich habe dir das schon so hingestellt mit den Fläschchen, damit du das checkst.
Okay.
Und ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Original-Bottling an.
Okay.
Weil ich glaube, dass der von Marco Bonn mal wieder etwas knalliger sein wird von der Fass-Zusammensetzung. Weil es auch ein Finish ist, glaube ich, ne?
Ja, das ist ja 24 Monate gefinished. Aber ich muss sagen, der ist diesmal entgegen der letzten Abfüllung nicht auf Hallo, ich bin ein Whisky und bestehe zu 90% aus Fass. Aber ich.
Alter, aber.
Also, diese Original-Bottling, das ist halt. Hi.
Wow.
Hallo, ich bin Tim.
Ey, guck mal hier, ich kriege hier schon wieder eine Gänsehaut hier.
Das ist ja. Das ist wie bei meinem Vater. Wenn mein Vater irgendwie was Gutes zu essen sieht oder was Gutes zu trinken riecht, kriegt er auch immer Gänsehaut. Oder gute Musik hören. Das ist bei mir auch so. Das habe ich auch von meinem Vater. Wenn mein Vater und ich gute Musik hören, dann kriegen wir Gänsehaut.
Ja. Refill und PX Oloroso, was auch immer das heißt. Also Refill Bourbon Cask und PX Cask und Oloroso Cask, I don't know. Ich habe es ja nur auf dem Samplefläschchen geprintet. Aber ein 20 Jahre alter, original abgefüllter Lager in Fassstärke. Das ist schon toll.
Ja, das nicht schlecht.
Und er hat eine wunderbare Nase.
Ja. Man muss natürlich Rauch mögen.
Ja, man muss Rauch mögen, aber ich finde, es ist auch nicht jetzt so stinkig oder so, sondern es ist ganz zart und fein und
elegant, höchst
mega elegant. Mega elegant.
Das ist wirklich so. Also der, man merkt definitiv auch, dass der 54 Volumenprozent hat. Danke übrigens, dass er nicht so viel reingemacht. Ich mag das, die Gläser nicht so voll sind. Der Rauch ist extrem verwoben.
Ja.
Es kommt trotzdem gleichzeitig eine leichte Nussigkeit, eine schöne Süße von, was ist das? Ach, da müssen wir gerade wirklich noch dran riechen. Das ist irgendeine dunkle Frucht.
Ja, ich habe so trocken, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Früchte. Ich habe Trockenfrüchte, so diese so kandierte Früchte. Ich habe Pflaume. Ich habe auch ein bisschen so eine Getreidesüße.
Ein bisschen Lakritz. Mann. Ich möchte gar nicht trinken, weil eigentlich müsste ich den jetzt noch bestimmt lange verschnüffeln.
Ja, wir haben den zu spät eingegossen. Mir ist es gerade eingefallen, Mist, wir mussten ja. Ne?
So, liebe Leute, heute wird mal wieder eine 3-Stunden-Podcast-Folge hier stattfinden.
Ja, im Zweifel zippen wir den zwischendurch mal kurz an, wenn uns das zu lange dauert und lassen den noch ein bisschen stehen.
Aber was anderes, magst du Lagavulin an sich? Das also heißt, bist du ein Lagavulin-Mensch?
Ja, sehr gerne. Also ich finde den Standard 16er top, toller Whisky. Freue ich mich immer, wenn ich den in einer Hotelbar sehe.
Ja.
Ich finde den die Distillers Edition sehr fein, sehr nice.
Ach, richtig gut.
Und ich habe sogar den 8-Jährigen mir mal gekauft. Den fand ich auch cool irgendwo. Wobei der schon ein bisschen abfällt. Aber auch der ist eigentlich ein cooler Raucher, so in jung.
Was kostet der 8-Jährige?
40 Euro. Okay. 45, irgendwie sowas. Geht. Ich habe mir den damals gekauft, da gab es den hier bei den Holländern für, ich weiß gar nicht, Anfang 30, da habe ich mir gleich mal eine Flasche bestellt.
Mhm. Ja. Ich glaube, was mich ein bisschen stört, ist gerade so, der 8-Jährige, ja, der kostet, glaube ich, gerade wirklich so 45 bis 50 Euro. Für den Preis hast du früher den 16-Jährigen bekommen.
Genau.
Und der 16-Jährige, der wird jetzt aber hochgeschoben auf bestimmt, also ich habe ihn jetzt immer für 75, 80 Euro. Wenn er überhaupt verfügbar war, den gab es ja jetzt gar nicht die ganze Zeit. 16-Jähriger Lagavulin, ausverkauft. Lagavulin Distillers Edition, ausverkauft. Hast irgendwo vielleicht mal noch so ein paar Sondersachen gesehen für Preise, naja, möchte ich nicht bezahlen.
Derjenige, von dem ich diesen alten Lager geschenkt bekommen habe, der hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, er muss jetzt erstmal wieder aufhören mit Whisky kaufen. Er hat irgendwo einen Shop entdeckt, wo es die Distillers Edition für 71 oder sowas gab und hatte sich die Maximalflaschenanzahl bestellt, hat sich mal 5 Pullen davon geholt. Ich habe gesagt, ey, wann willst du denn das alles trinken? Naja, aber Lagavulin-Fan halt. Der hat jetzt erstmal für, weiß ich nicht, wie viele Jahre ausgesorgt.
Ja, ich mag Lagavulin auch sehr gerne. Und ich muss sagen, ich glaube, inzwischen hatte ich schon 3 Flaschen von dem 16er. Eine ist noch zu. Und ich habe mir noch nie eine gekauft. Die immer mal geschenkt bekommen oder ja, ne, eigentlich immer geschenkt bekommen oder meine, wo habe ich die denn immer hergehabt? Das ist wirklich merkwürdig. Ja,
alle ich hab mal so eine 02er davon gehabt in so einem Diageo-Set, so einem Karton.
Ja.
Und eine Großflasche hatte ich selber noch nicht, aber ich habe den schon unzählige Male an irgendwelchen.
Ich habe mir eine Lampe draus gebaut. Eine Lagavulin 16 Lampe.
Auch schön.
Also der ist auf jeden Fall, ist auch interessant natürlich, ne? Normalerweise ist für mich Lagavulin immer Refill Bourbon Fass, ne? Der 12er ist so dieses Aushängeschild, für mich finde ich total geil. Und er braucht auch nicht viel mehr, finde ich, aber das hier ist jetzt natürlich auch nochmal, da kommt noch eine Komponente hinzu natürlich, wenn du den, hier steht PX und Oloroso wurde hier verwendet. Natürlich die Refill-Bourbonfässer ist, glaube ich, immer so das Ausgangsprodukt und dann natürlich ein gehöriges Alter dazu. Und es ist schön, wirklich schön gesetzt und du hast halt, ja, sieht man auch natürlich schon so ein bisschen an der Farbe, dass hier auch ein bisschen was Dunkles mit rauskommt. Also auch an Aromen. Ich habe hier so eine leichte Schokoladennote kommt hier, liegt hier so drüber auf einmal. So der Rauch tritt jetzt vollkommen in den Hintergrund.
Ja, den habe ich auch weggerochen schon.
Ja, und das ist halt auch das Witzige, ne, dass du halt diesen Rauch, den hast du am Anfang intensiv in der Nase und dann kommt halt nur noch so die verschiedenen Komponenten, je länger du dich irgendwie hinsetzt und dran schnüffelst. Die Schokolade ist gerade voll da, das finde ich witzig.
Ein bisschen so Weinnoten und sowas. Nee, also ist wirklich, der ist sehr komplex, sehr vielschichtig, trotzdem elegant. Kein brachialer, ich trete die Tür ein Whisky, sondern was wirklich sehr differenziertes, gar nicht so leicht greifbares, sehr verwoben, sehr, wirklich sehr schön.
Toll. Ich probiere jetzt einfach mal.
Ja, mach das mal.
Ich bin mal so frech.
Mal probieren. Nee, müssen wir auch. Weil, wie gesagt, ein bisschen spät eingegossen. Den hätte man wahrscheinlich auch ganz entspannt mal eine Stunde stehen lassen können hier. Aber warum nicht?
Ist gar nicht notwendig. Ach du lieber Himmel. Also, auf der Zunge. Da ist er nochmal, also da ist er wirklich intensiv auf einmal. Gar nicht mehr so gentleman-like. Also, der ist nicht alkoholisch oder irgendwas, auch nicht so extrem stark. Besser der 54 Volumenprozente. Merkt man überhaupt nicht. Hätte ich jetzt auch auf 46 schätzen können. Vom Zungengefühl her gerade. Aber süß, voll. Wieder so ein bisschen die Schokolade, die Früchte. Hast du, weiß gar nicht, wo du zuerst hinschmecken sollst. Mm. Mein ganzer Mund ist auf einmal so einfach nur so high. Über allem schwebt dieser Rauch, der aber trotzdem wieder total geil eingebunden ist. Halleluja.
Kirsche, Nuss, Sahnecreme, Bonbon.
Und jetzt riechen.
Bisschen Barbecue irgendwie. Ein bisschen, ne?
Ja, eine süße Speck. Barbecue-Soße. Ja.
Wahnsinn. Also. Ja, also.
Oh, Umami.
Ja, Umami. Volles Rohr. Mhm.
Da wird es auf einmal still im Podcast.
Ja, ja. Ich glaube, da wird es der Kollege aus Brühl schwer haben heute Abend.
Der geht in eine andere Richtung.
Ja.
Also ich fand den, ich habe den ja schon mal vorprobiert, auf seine eigene Art und Weise auch toll. Also wirklich richtig toll.
Mhm.
Weil
das glaube ich sofort.
Viele Sachen kann.
Ich traue mich gar nicht jetzt an dem zu riechen. An dem,
ach so,
ich an dem bin anderen.
Ja noch bei dem anderen.
Ja, deswegen.
Das tut mir leid.
Ja, ja. Nee, ist alles gut.
Ich sage ja, das wären heute 6 Stunden Jam gut. Ich wollte noch in die Rorschachbar eigentlich. Das wird wohl heute nichts mehr werden.
Wolltest du wirklich noch?
Hey, ich habe Ferien. Aber das fällt aus.
Also besser wird es heute Abend nicht mehr als die beiden. Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher.
Eben. Da kann ich nur Geld sparen.
Kannst du hier noch ein Glas für dich 12 trinken, wenn's.
Oh, bist du gut zu mir. Nein, ich habe da oben schon den Kompassbox-Whisky gesehen.
Ah ja, der ist auch total schön.
Und der sieht mir aus, als hätte der
Orchard oder so
relativ der. Einen relativ hohen Anteil an Kleinlisch drin.
Kleinlisch, Linkwood, Mordlach.
Oh, hi.
Ich weiß nicht mehr genau, wie viel, aber es ist in dem Orchard, wie man es auch aussprechen mag. Kleinlisch, Linkwood, Mordlach. Was will der geneigte Trinker mehr als ein Blend aus diesen drei Komponenten? Fällt mir nicht mehr viel ein, was man besser machen kann.
Also, ich habe gerade noch mal probiert. Den kann man kaufen. Also 20, 30 Euro würde ich da ausgeben für die Flasche.
Ich glaube, wenn man ihn irgendwo kriegt, kostet der 600 oder so. Das ist
weiß ich nicht.
Ja, so echt? Ja, das ist irrsinnig teuer.
Warum? Das würde ich nicht ausgeben.
Weil es ein Fesh Ale Bottling ist in Fassstärke mit 20 Jahre altem Lagavulin.
Dann würde ich einfach bei Marco Bonn einen Brühl bestellen. Da steht dazu nicht Lagavulin drauf, aber 816. Und der hat die typische Palo Cortado Note, finde ich. Das ist...
Du meinst Manzanilla, oder?
Manzanilla. Dieses Trockene. Nicht Palo Cortado, stimmt, das war der 12er. Dieses ganz, ganz Trockene. Aber das geht auch, ja, Palo Cortado ist ähnlich.
Also ich finde den gar nicht jetzt so von der Nase her so trocken, sondern ich finde den unheimlich fruchtig. Weingummi, Weinfassmäßig so.
Ja, aber dieses, Ich weiß nicht, was es
sehr frucht, ist. Extrem fruchtbetont, ne?
Es ist, also ich, der ist schon eher auf der Fassseite verglichen zu dem von gerade in der Nase.
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, bei dem Original-Botting hier kam der auf der Zunge sehr, sehr dann trotzdem fast betont rüber.
Mhm. Das hier ist jetzt wieder und so, hier? Also gefühlt eher so eine Süßspeise. Der Marco Bon, der hat halt einen süßen Zahn, finde ich. Ne? Und das macht er bei diesen Lagavulin-Dingern extrem gut. Ich merke ja halt diese jungen, rotzigen Teile von dem, diese 10, 11, 12, dunkel und richtig fast drüber gebügelt.
Ja.
Und dann diesen brutal kräftigen Lagavulin, der dagegen steht. Super. Ich fand auch diesen Rumcast total lecker, den er als letztes rausgebracht hat. Auch so 10 Jahre oder 11 Jahre, ich weiß gar nicht genau. Super gut. Von daher, der hat aber immer halt Fasslast auf seinen, okay, auf seinen Whiskys.
Aber ich muss sagen, als ich den probiert habe, ohne dass ich vorher gerade das OB-Bottling, das Original-Bottling quasi probiert habe, da war der richtig, richtig gut. Jetzt habe ich den anderen davor probiert. Der scheißt halt komplett ab.
Ja?
Die Nase finde ich gerade.
Ist halt sehr süß, ne?
Nee, da ist irgendwas drin, was mich gerade stört.
Nee, das habe ich in der Nase nicht. Ich finde, es ist eine sehr süße, Weingummi, fruchtbetonte Nase. Erinnert mich ein bisschen, komischerweise, an den Glenallachie Grammatico Cask Finish. So ein bisschen von der Nase her.
Ich weiß, was mich stört. Das Salzige. Trocken salzig.
Das finde ich aber ist hier schön.
Nach
Frucht und Salz.
Individuell, als ich den das erste Mal probiert habe, fand ich das total geil. Aber jetzt nach dem, das ist natürlich ganz oft so, ne, wenn du vorher was anderes probiert hast, dann rieche ich in dem anderen rein und der ist einfach nur. Schade. Kann ich nicht nebeneinander stellen.
Ja, die lassen sich auch schwer nebeneinander stellen. Und wie soll ich das sagen? Er hat auch nicht die Tiefe.
Mhm.
Auf der Zunge nicht. Im Vergleich jetzt zu dem anderen. Ich glaube auch, wenn wir den jetzt sozusagen als krönenden Abschluss und nicht im Vergleich mit so einem anderen Schwergewicht hier. Das sind, wenn wir die beiden Big Boys jetzt getrennt voneinander verkostet hätten, würden wir wahrscheinlich für beide Begeisterung jubeln. Aber da tut er sich jetzt ein bisschen schwer hier. Mhm. Der Kollege aus Brühl.
Ja.
Das ist, da kommt er nicht ganz mit.
Ja, null. Also das ist wirklich witzig gerade, das hätte ich nicht gedacht.
Er hat auch, finde ich, trotz der 21 Jahre, ist ja ein Jahr älter, hat er auch einen Tick mehr diesen rotzigen Rauch.
Und er hat einfach mal 3 Volumenprozente weniger.
Was hat er, 51?
51, bla. 51,6.
Ja, aber wässrig finde ich ihn jetzt nicht oder irgendwas. Nee, null. Auch nicht dünn null. Oder so. Aber
der wird jetzt auch, also wie jetzt meine anfängliche Skepsis und das leichte Verschrecken, das geht jetzt auch. Der kommt hier jetzt inzwischen, wenn ich dran rieche, kommt der Fett aus dem Glas. Jetzt wird er speckig auf einmal. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Also man kann die nicht wirklich vergleichen. Mich hat gerade wirklich dieses, das war das Salzige. Da muss ich mich oft dran gewöhnen. Dieses Manzanilla, das ist, glaube ich, typisch, oder? Dass so ein bisschen salzig ist.
Ja, ja.
Und das wird jetzt mit der Zeit, je öfter ich rieche, und das habe ich kurz gesippt, da ist das in Ordnung. Aber gerade am Anfang, im Vergleich, wie gesagt, zu dem anderen, das ist schwierig gerade.
Er hat es ist wirklich aber auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, das Fresh Eye Bottling ist wirklich ein Mega-Whisky. Der ist wirklich super. Gibt es nichts zu sagen. Der von Brüder mit Sicherheit auch, aber der ist doch ein Stück weit einfacher gestrickt auch. Deutlicher, kantiger, mehr nach vorne, ein modernerer Whisky. Ne? Klarer in den Aromen, mehr frontend, ne? Mehr alles sofort da.
Aber gleichzeitig auch fordernd, weil dieses, ja, dieses Manzanilla-Sherry-Ding, das ist schon speziell. Das ist nicht dieses Knallpapp-Süße, was du vom PX kennst. Das ist auch nicht dieses nussig, ledrig, fruchtige, was du vom Oloroso kennst. Das ist halt hier.
Das ist Wein, Weingummi, fruchtig und dazu so eine Salzkruste.
Das ist salzig und für mich aber gleichzeitig leicht vergoren, leicht angegoren.
Nee, das habe ich nicht.
Ich habe so eine leicht angegorene Note.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber für mich äußert sich das eher in so weißem und roten, so eine Fantasia-Weingummi-Mischung von Haribo. Wo man so, wo, die man in Salz gebacken hat.
Also ich habe hier gerade, also Weingummi ja, aber eher diese weiß und gelb, rot überhaupt nicht.
Doch, ich habe rot, ich habe richtig rot.
Echt? Nee.
Ich habe ein bisschen grün, ich habe alles drin, ich habe Fantasia, ich habe kompletten Zoo im Glas hier.
Okay.
Nee, ich bin von der Weingummi-Seite
her. Ich finde, es kommt hier gerade schon deutlich auf Orange irgendwie raus. Aber auch was Angegorenes. weißt du, wie das, ist das Zeug hier? Kombucha.
Das, sowas habe ich noch nicht getrunken. Trinke ich nicht, mag ich nicht. Diese Hipster-komischen Getränke. So, ich denke immer, das ist irgendwie Tee in Flaschen oder so. Sowas trinke ich nicht.
Ist es nicht.
Ist es nicht, sagt der Tim.
Ist es nicht. Doch dazu mehr in der nächsten Folge.
Ja, da bestelle ich mir Pepsi Light oder irgendwas.
Ja, der ist auch schön.
Ja, also der definitiv. Ist, nein, also das sind beides.
Ich war total begeistert. Also als ich den das erste Mal im Glas, das ist natürlich, wie gesagt, wenn du das jetzt vorher hattest, blöd. Ich hatte den aber das erste Mal im Glas und ich dachte mir so, boah, geil. Ohne irgendwie, also es war so, habe ich mir ein kleines Glas eingeschenkt, einfach nur zum Probieren, habe ich den ganzen Abend damit hingesetzt. Und das war echt cool. Und man musste ein bisschen Zeit geben. Und wie gesagt, vorher kein Original-Bottling.
Und ich betone das, wir haben jetzt den hier vielleicht eine Viertelstunde offen, ne? Das ist jetzt.
Und die können ja noch ein bisschen stehen. Also ich nee,
die können noch stehen. Ich will nur sagen, also die haben jetzt nicht lang geatmet oder irgendwas. Da haben wir ein bisschen gepennt hier heute, wegen unserem Cocktail. Wir hätten natürlich normalerweise direkt beim Start das eingießen müssen und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen besser gegangen. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt mit dem Brüder angefangen hätten. Ne, und dann das Original-Bottling dazu genommen hätten.
Ja.
Who knows? Es ist so, wie es ist. Wir haben es jetzt einfach mal so aufgesetzt. Es ist ja nicht geprobt oder verprobt, sondern es ist ja quasi alles live. Und Sie seht auch mal, man hat, das ist, also Vergleiche können auch schwierig sein, ne? Also, und das ist jetzt keine Kritik, aber das, was der Whisky Jason macht, dass der immer alle Flaschen miteinander vergleicht, das muss nicht immer der richtige Weg sein. Ne? In dem Fall jetzt hier sind die Standalone einfach besser als in einem Vergleich, als sie wegkommen. Ne? Weil du tust jetzt dem glaube ich, dem Brüder auch Unrecht, wenn ich jetzt sagen würde, ja, der ist irgendwie schlecht oder was. Der kann innerhalb dieses Zusammenhangs, besteht er nicht, aber der ist alleine für sich mit Sicherheit eine Eins.
Mhm. Ne?
Also Top-Whisky. Aber hier in diesem Vergleich ist er halt, hat er da halt seine Schwierigkeiten. Und es muss nicht an der Qualität des Whiskys liegen, sondern es kann einfach auch daran liegen, dass der halt anders strukturiert ist, anders gestrickt ist und komplett anders aufgebaut ist als Single Malt. Ne? Von daher finde ich es cool, dass wir das gemacht haben, aber mit einem Ergebnis, worüber ich nochmal ein bisschen nachdenken muss.
Aber das ist wirklich so, weil ich erinnere mich an ein Blind Tasting und es war total witzig und an zwei Blind Tastings. Und wir waren bei mir ins Fahr in der Altstadtkneipe in Delitzsch. Und ich hatte damals diesen Loch Lomond 14 Organic mit. Kennst du den noch? Oder war der 13 oder 14? Ja,
14. Ich mochte den nicht. Ich fand den nicht gut.
So, den hatte ich mit. Und vorher gab es irgendwas ganz Delikates. Wirklich. Und alle haben den in der Luft zerrissen. Alle Anwesenden. Und meinte so, oh, sowas Schlechtes haben sie noch nie getrunken. Und die so am Boden zerstört. Ich habe auch gesagt, so krass, warum schmeckt denn der auf einmal so kacke? War halt wirklich nicht lecker. Dann, halbes Jahr später, gleiche Runde, gleiches Tasting, hat irgendeiner das Ding wieder mitgebracht und auf einmal alle so, oh, ist der geil, oh, das ist gut, der kann was. Deutlich älter geschätzt, so. Aber es lag daran, dass natürlich davor gab es einen komplett anderen Whisky.
Ja.
Und da kann man sich schon wieder so diese Gedanken machen, ne? Stell dir vor, du machst ein Tasting mit Freunden, wie wichtig es einfach mal so ist, zu überlegen, okay, was kommt als erstes, als zweites, als drittes? Wie beeinflusst das überhaupt den Gaumen, so was du gerade getrunken hast, ne? Wenn ich Tastings mache, wir machen zum Beispiel immer nach 3 Whiskys eine Pause. So, dann isst jeder noch was und man geht mal raus, man trinkt mal noch eine Limo oder einen Kaffee, was auch immer, sodass du nochmal deine Taste Buds so ein bisschen resettest.
Scharfes Chili con Carne und dann da oben drauf noch irgendwie
Knobi, pur.
Zigarre und dann den nächsten Whisky.
Roher Knoblauch hilft immer. Also für euch draußen, roher Knoblauch, der sorgt dafür, dass eure Zunge natürlich wieder frisch ist und alles andere.
Es gibt ja manchmal auch so Knoblauchpaste, da kann man sich einfach so eine Tube so in Rachen.
Das ist gut. Oder wenn euch das zu hart ist, könnt ihr natürlich auch einfach Knoblauch reiben und euch dann auf die Zunge schmieren.
Also Spaß beiseite. Was gut ist, ist wirklich Kaffee, finde ich.
Ja, Kaffee ist, finde ich, gut.
Kaffee ist gut, um sich mal zu neutralisieren. Zu
schnüffeln, ja.
Ich trinke auch gern Bier zwischendurch, aber das neutralisiert nicht so, wie man sich das wünscht. Es schmeckt zwar gut, aber ist nicht der große Neutralisator. Und Kaffee, da ist dagegen schon ein bisschen besser.
Jetzt ist der auch schön.
Ja, die sind beide schön. Also alles gut. Man
muss ja mal die Kirche im Dorf lassen.
Ich freue mich ja, wenn
einfach wirklich schön.
Ich freue mich ja, wenn ich meine 3 Zombies mal nebeneinander stehen habe.
Hast du die alle 3? Oliver Behnen. Meine Fresse. Davon hast du noch gar nichts erzählt.
Ja, alles gut. Nee, ich fand auch die Labels so cool und ich mag diese Lagers von dem Marco Bonn einfach. Ich finde die immer gut.
Aber das sind jetzt 3 komplett, also die müsstest du ja nicht nebeneinander, die kannst du eigentlich auch nicht vergleichen.
Nee, das ist, ich fand einfach nur diese Serie cool mit diesen Schwarz-Weiß-Labels und.
Also ich habe mir ja den.
Das war Verpackungskauf, weißt du?
Okay. Nee, ich habe mir tatsächlich, weil ich Palo Cortado cool finde, den 12er aus dem Palo Cortado fast bestellt. Und zweiter Grund, warum ich den noch bestellt habe, ist, ich habe beim Thilo Schnabel an der Fassteilung teilgenommen.
Ja.
Und da gibt es einen South Isla Whiskey, der, ich glaube, wenn er abgefüllt ist, 11 oder 12 Jahre alt sein wird, der aus einer Brennerei mit La kommt, die aber 1815 gegründet wurde. Mhm. Und die beiden dann zu vergleichen, da habe ich Bock drauf.
Kann man mit Sicherheit machen.
Kommt jetzt Ende des Jahres, hoffentlich, also wird er abgefüllt. Dann sollte der auch so, ich weiß nicht, ob es 9 oder 12, irgend sowas hin. Und der hat dann 2 Jahre Palo Cortado Finish bekommen oder 18 Monate. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe das Fass, der Thilo war so cool und hat mir damals, als die Flaschen für unser Fass kamen, hat er mir eine Fassprobe von dem Laphroaig Williamson aus dem Palo Cortado-Fass geschickt. Und da lag der gerade 2 Monate im Fass oder so. Und da war der schon geil. Ne? Das Fass ballert natürlich gleich am Anfang alles, was es hat, rein. Und da war der schon echt gut. Und jetzt so nach ein paar, also wir sind dann 18 Monate, kann ich mir da schon vorstellen, dass der richtig, richtig cool werden wird. Und die 2 zu vergleichen, um den Bogen zu schließen, da habe ich Bock drauf.
Geht immer. Also, finde ich gut, finde ich super, finde ich spannend.
Fassteilungen sind auch relativ rar geworden. Im Übrigen, ist mir gerade so aufgefallen.
Ist das so?
Na, es gibt, also, wenn ich jetzt an 2020 denke, da gab es das echt häufig. Wenn ich hier an die TNT-Fassteilung denke, an Thilos Fassteilung,
gab es im letzten Jahr
wöchentlich bestimmt 5.
Ja, das stimmt.
Gefühlt.
Ja.
Und in diesem Jahr monatlich vielleicht 1.
Ja, da hast du recht.
Ne? Also die haben, glaube ich, echte Probleme irgendwie also wirklich an Fässer zu kommen, beziehungsweise strugglen gerade damit, dass abgefüllt wird. In Schottland werden die Flaschen knapp.
Was wird nicht knapp in Schottland?
Die Brennereien nichts mehr raus, ja. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass werden noch. Also steht uns noch einiges bevor. Ich habe jetzt, da habe ich übrigens die Woche einen Facebook-Post verfasst. Der Podcast von Philipp Reim, Eye for Spirits, gibt es gerade eine Folge gemeinsam mit dem Michael Gradl aus Nürnberg. Die habe ich unseren Hörern mal empfohlen, solange wir keine neue Folge draußen haben. Die ist richtig cool. Geht es einfach nur darum, so, was muss guter Whisky kosten? Ne? Muss der jetzt irgendwie, muss es der 80-Jährige sein oder tut es auch ein Jüngerer? Und vor allen Dingen, was soll das dann kosten? Und da geht es auch ganz viel darum, der Michael erzählt dann so Sachen, die so die Zukunft betreffen, ne? Was in Schottland, wie gesagt, so, dass die Flaschen einfach knapp werden, so, und dass es immer, immer weitergeht. Die haben sich im Endeffekt selber ins Knie geschossen mit ihrem Brexit. Ich meine, die Schotten hatten eh keinen Bock drauf, aber zumindest die Briten, und merken jetzt so, was dabei rauskommt. Und selbst wenn sie Flaschen haben, haben sie keine Leute, die das ganze Zeug irgendwie zu uns aufs Festland bringen.
Das ist alles total absurd, ne?
Das ist wirklich krass.
Ich hab vor ein paar Tagen gelesen, dass aufgrund der Tatsache, dass LKW-Fahrer so knapp sind, sind die Löhne für LKW-Fahrer ganz stark gestiegen. Das heißt, du verdienst 30-40% mehr, wenn du dich jetzt als LKW-Fahrer in UK anstellen lässt.
Wollen wir nochmal umschulen?
Nee, hör mal zu, pass auf. Und deswegen haben die ganzen Busfahrer gekündigt und fahren jetzt LKW. Und jetzt sind die Busfahrer knapp. Jetzt haben die ein Problem, jetzt haben die ein Problem im öffentlichen Nahverkehr, weil denen reihenweise die Busfahrer weglaufen und die jetzt die Linien nicht mehr bedienen können.
Ah.
Das musst du dir mal, also das ist alles so absurd, wenn du das so hörst, ne? Jetzt haben die Privatwirtschaft zieht halt die Gehälter hoch,
ja,
um Leute irgendwie zu kriegen.
Ja, klar.
Und die da im öffentlichen Dienst für einen kleinen Taler so einen Bus fahren, die sagen sich, ey, da verdiene ich 30% mehr, wenn ich halt auf so einem Bock sitze. Warum nicht? Ich habe eh den Schein.
Ja.
Und dann fahren die halt statt so einem fetten Bus, fahren die jetzt halt LKWs.
Ja klar, würde ich auch machen.
Und aber jetzt haben die Städte Riesenprobleme, ihre Buslinien zu halten.
Mhm. Ja. Dann wird es wie in Leipzig. Hast du das in Leipzig? Werden
Busfahrer gesucht.
Hast du das in Leipzig gesehen? Vor ein paar Jahren war auch hier das Problem, dass wir keine Bus- und Straßenbahnfahrer hatten. Da haben die halt so irgendwie jeden ausgebildet, irgendwie jeder konnte da hingehen und Straßenbahnfahrer werden. Habe ich auch kurz überlegt. So neben dem Studium Straßenbahn fahren, wäre doch geil gewesen.
Auf jeden. So eine schöne blaue Mütze auf.
Richtig gut. Und
Pilotensonnenbrille.
Ich finde, wichtig ist da, ein kurzarmiges hellblaues Hemd zu tragen.
Oh ja, sehr gut. Schön steif gebügelt.
Nein.
Gestärkt. Es ist doch,
ich finde das wirklich einen coolen Job, muss ich sagen. Auch wenn du relativ wenig mit Leuten zu tun hast, weil du da vorne irgendwie in deiner Kammer sitzt. Aber ich finde das trotzdem schön irgendwie.
Ich weiß, das
romantisch.
Ja, so ich weiß nicht, ob der Job Zukunft hat, weil ich glaube, es sollte eigentlich nicht mehr lange dauern, dann fahren diese Dinger irgendwie von selber.
Du brauchst ja nur nach Kopenhagen fahren, wo halt so einfach diese, was ist das, S-Bahn oder so, halt komplett autonom schon fährt.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein endlicher Zweig für Beschäftigte, aber von der Idee her, klar.
Trotzdem, wie gesagt, so, ja. Weiß nicht. So ein Busfahrer kann einem, also wie gesagt, das ist so, wenn man da irgendwie, glaube ich, seinen Job ernst nimmt und sich bewusst ist, dass man einfach Leuten mit so kleinen Sachen den Tag versüßen kann, einfach irgendwie ein netter Spruch irgendwie, wenn Leute reinkommen oder ein kurzes Lächeln oder so, dann schon dafür sorgen kann, dass sich Leute ein bisschen besser fühlen, ein bisschen besser an den Tag starten oder ein bisschen besser aus dem Arbeitstag kommen oder so, dann ist das schon cool.
Von daher ist man sieht ja manchmal, wenn jemand so noch so auf die letzte Tüte angerannt kommt zum Bus,
ja,
und der ist so einen Meter vor der Tür, dann gehen die Türen zu und der Bus fährt los, wo man sich denkt, ey, das ist echt fies. Ja. Ne? Da hätte man, also wo du denkst,
die müssen auch halt ihre Zeiten einhalten. Da gibt es ein richtig geiles Video. Die müssen
ihre Aggressionen so abbauen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber es gibt auch eben die dann warten und sagen, nee, cool, da rennt jemand, dann fahren wir noch nicht los.
Genau. Also wenn da einer angewackelt kommt und so noch entspannt läuft und sich dann aufregt, dann würde ich halt auch
so nochmal die Zigarette am besten vorher nochmal zweimal ziehen.
Dann würde ich halt auch losfahren. Aber wenn zum Beispiel jemand da so wirklich angerannt kommt, dann würde ich, glaube ich, auch stehen bleiben. Und da gibt es ein richtig geiles Video. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ja dafür bekannt, dass die immer geile, witzige Werbungen haben und coole Slogans und so weiter und so fort. Und da gibt es ein Video, beziehungsweise war mal ein Werbeclip von denen, wo im Endeffekt gezeigt wird, wie ein Bus- bzw. Straßenbahnfahrer bei der BVG ausgebildet wird. Und es ist genau dieses so, Achtung, Achtung, also der Fahrschüler quasi, da kommt sie, sie ist gleich an der Tür, jetzt schließen! war richtig gut, bestimmt schon 4-5 Jahre her oder so, dass es kam. Also richtig, richtig witzig. Gibt es bestimmt noch bei YouTube, schaut euch das mal an. Lacht man sich auf jeden Fall relativ kaputt.
Sehr gut.
Genau. Ich habe hier gerade übrigens nochmal an dem OA gerochen. Das ist nicht umsonst eine Originalabfüllung. da ist einfach so viel los. Ich finde, das
ja,
ist...
Ja, der, da geht echt was.
Also das ist... Schisch.
Schisch. Schisch, schisch.
Nee, cool. Ein schöner Vergleich. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch jetzt mit ein bisschen Zeit, muss ich sagen, Marco Bons Erfüllung. Der braucht Zeit. Der braucht Zeit. Also wer davon eine Flasche hat, die ging relativ schlecht im Übrigen, als sie verkauft wurden. Das war da irgendwie so 5 Tage später, gab es da von den 419 Flaschen immer noch welche.
Ne, das der ist total halt relativ teuer, ne?
Ja, 260 Euro oder so.
Ja, ist schon viel Geld.
Ne? Habe ich mir deswegen auch nicht gekauft. Weil es ist mir, auch wenn das günstig für eine Originalabfüllung mit 21 Jahren, nicht original, für eine Lagavulin mit 21 Jahren ist, ist das natürlich Haufen Schotter. Von daher habe ich da Nein gesagt und habe mir dieses 10CL-Sample bestellt, was mir auch ausreicht. Hier ist noch ein bisschen was drin. Da habe ich bestimmt noch bestimmt 3-mal Spaß mit, dass ich die nochmal probieren kann. Und wenn man sich aber die Zeit lässt, dann wird er auch gediegener, dann wird er auch breiter. Schön. Also wir lassen hier auf jeden Fall die Gläser noch ein bisschen stehen und erfreuen uns, glaube ich, da noch ein bisschen an der ganzen Sache.
Für die Aftershow.
Wieder, apropos Aftershow, ich habe Musik mitgebracht. Und zwar
da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Einen alten Bekannten, dem habe ich, glaube ich, schon 1 oder 2 Songs bei uns in die Playlist gepackt, mit einem sehr, sehr, ich sag mal, in Deutschland zumindest bekannten Menschen, der zum Beispiel für die Toten Hosen als Songwriter agiert. Mhm. Oder wir machen jetzt ein Ratespiel. Derjenige hat auch kommt aus dem hohen Norden. Aus Rostock.
Für die Toten Hosen Musik macht?
Der schreibt die Texte für die Toten Hosen.
Okay. Kommt aus dem hohen Norden?
Ja. Original aus Rostock, aktuell Berlin, glaube ich.
Materia?
Ja.
Ah, sehr gut.
Ich hätte als nächstes gesagt, er angelt.
Ja, dann wäre es ja einfach gewesen.
Und Materia hat mit DJ Kotze ja zuletzt relativ viel zusammengearbeitet. Und deswegen sagte ich gerade, ein alter Bekannter, DJ Kotze und Materia haben zusammen ein Lied gemacht oder einen Track rausgebracht. Und der heißt Neon West oder Neon West, wo Materia im Endeffekt im Text die Erfahrungen, die er gemacht hat, zur Wendezeit verarbeitet. Und er als Ostkind packt da ganz, ganz viel rein, was ich irgendwie selber kenne. Also ich bin 87 geboren, habe natürlich zur Wende relativ wenig, also direkt zur Wende relativ wenig mitbekommen, aber das waren so die ersten, also ich erinnere mich zum Beispiel die ersten Sachen, die ich wirklich mitbekommen habe, waren so der erste Irakkrieg? Oder war es schon der zweite Irakkrieg?
Der erste war Anfang 90.
Genau, der erste Irakkrieg. So, das waren die ersten Sachen, die ich wirklich mitbekommen habe, wo ich mich auch dran erinnern kann, wo ich gerade 3, 3,5 Jahre alt war. Mhm. Das heißt, es fiel ja genau in diese Wendezeit rein und das beschreibt er in diesem Track, was da alles neu war, ja, was alles auf einmal da war, was es nicht gab. Neon West, wie gesagt, heißt der Track. Geiler Beat, interessanter Text und deswegen packe ich den einfach mal mit in unsere Playlist rein, weil der hat mich jetzt irgendwie in letzter Zeit, ich habe den irgendwann gehört, letztens war so krass, ja, das kennst du alles, so, was er da irgendwie beschreibt. Und ich glaube, Materia ist auch ein bisschen, weiß nicht, 1, 2, 3 Jahre älter als sie, auf jeden Fall als ich, hat das natürlich ein bisschen intensiver mitbekommen, aber selbst die ersten paar Jahre natürlich nach der Wende hier bei uns also ich bin ja ursprünglich aus Thüringen und habe da natürlich trotzdem ähnliche Sachen mitbekommen und auch muss dann immer so an Sachen denken, keine Ahnung, wir waren dann an Mitte der 90er in Ungarn im Urlaub und solche Sachen und da ist ganz viel auch davon, bekommt man da so ein bisschen mit. Von daher packe ich den mal mit rein, fand ich ganz gut. Hast du schon was gefunden?
Ja, ich habe, das ist jetzt ein bisschen wieder mal irgendwie strange, ich habe jetzt nicht Materia, sondern ich hatte Mina auf dem Ohr die Tage von ihrem letzten Album, und zwar Eiscreme. Und ich finde den Song mega. Ist jetzt auch wieder deutsch, deswegen finde ich das wieder lustig, dass wir jetzt beide irgendwie was Deutsches rauspicken. Mhm. Ich bin ein großer Mine-Fan, mag die total, habe die kennengelernt über Fat Tony, über dieses gemeinsame Album und verfolge die seitdem sehr intensiv und meine Frau ist auch ein großer Fan von Mine und wir waren jetzt auch im Spätsommer auf einem Konzert von ihr hier in Leipzig, was total cool war. Die hat jetzt irgendwie Zwillinge gekriegt und die ist auf diesem Konzert mit einem riesen dicken Bauch da rumgelaufen und hat nur eine Stunde gespielt, weil sie wegen ihrer Schwangerschaft nicht länger konnte und so, hat es vorher auch schon angekündigt und so und hatte ganz schlechtes Gewissen. Also super tolle Frau, ganz tolle Musik und das letzte Album, es ist so ein bisschen düsterer und ein bisschen schwerer und nicht so optimistisch, aber der Song Eiscreme ist ein Knaller.
Habe ich reingepackt.
Der ist so, das ist gute Laune und da geht es ihre Begeisterung für Eissorten und sowas und für Eisläden. Und da gibt es eine coole Geschichte zu, die wiederum auch Bezug zu unserem Podcast hat. Weil,
die hat ein Lied über unseren Podcast gemacht?
Nein, nein.
Ach, schade.
Dieses Lied Eiscreme hat einen Bezug zu unserem Podcast, weil sie zählt so Eisläden auf in dem Song.
Ja.
Und die Idee für dieses Aufzählen von Lieblingseisläden, die sie hat, hat sie von Dexter, der ja in dem Song Vino Weinsorten aufzählt. Ja. Und sie wollte diese Idee quasi kopieren und hat deswegen halt sozusagen gesagt, wenn der Dexter die Weinsorten aufzählt, zähle ich jetzt hier in meinem Eiscreme-Song
geile Idee
die Eisläden auf, die ich kenne, die ich cool finde. Und da wir Dexter als Gast schon bei uns hatten, passt das so ein bisschen zumindest in unsere Show mit rein. Mine Eiscreme, toller Song, schöner Song, poppiger Song, netter Song, gute Laune. Sonniger Herbsttag wie heute.
Also vielen Dank, finde ich gut und freue mich drauf. Muss ich mir auf jeden Fall anhören. Wir müssen uns irgendwann in ein Studio einschließen und natürlich das Gleiche dann auch nachmachen.
Wie das Gleiche nachmachen?
Naja, Mordler, Kleinlich, Springbank. Blair Ethel.
Blair Ethel.
Old Bald, nee.
Blair Ethel, mach das zu
sagen. Das müssen wir noch hinkriegen, kriegen wir hin auf jeden Fall. Ne? Aber es gibt ausreichend Brennereien, dass man da auch ein gutes Reimschema Double Time hinkriegt.
Lagerwollen, Tamnawollen.
Nee, sowas nicht. Doppelreime machen wir nicht.
Okay.
Also die sich da so saubere Doppelreime. Wollen auf Wollen reimen, das ist ja wie Haus, Maus.
Du bist aber streng, finde ich.
Ja, da müssen wir uns als Leipziger müssen wir uns dann einfach Morlock Dilemma einladen.
Und treten man noch dazu und dann läuft das.
Stimmt, stimmt.
Und wir stehen nur so da und
halten Schilder hoch.
Mit den Flaschen.
Ja, das stimmt. Ja. Das wird auf jeden Fall gut. 2022. Man muss sich natürlich auch noch Ziele setzen fürs kommende Jahr. Dann,
sehr gut.
Da freue ich mich drauf.
Perfekt.
Sehr schön.
Machen wir den Laden dicht hier?
Ich glaube, wir machen den Laden dicht. Ich schnüffel jetzt hier auf jeden Fall noch eine Runde an meinen zwei Lagerwulins. Da habe ich, wie gesagt, nur mal kurz. Ah, also Leute, ich sag's euch. Es reicht für heute. Macht's gut.
Alles klar. Wir wünschen euch eine super Woche. Mhm. Einen guten Rutsch in den November.
Ja.
Gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und unterkriegen. Bye, bye.
Tschüssikowski.